Wir sind Daniel,
Sascha
und Thorsten.
Und wir sind die Apfelnerds.
Herzlich willkommen zur Folge 40 der Apfelnerds und auch ein frohes neues Jahr, würde ich mal so sagen.
Ja, hallo zusammen. Frohes neues Jahr wünsche ich euch.
Hallo, frohes neues.
Ich hoffe erstmal natürlich, dass unsere Zuhörer alle gut ins neue Jahr gekommen sind, gesund und nicht erfroren sind, war ja doch zumindest bei uns recht kalt.
Seid ihr denn gut reingekommen?
Ja, also ich glaube, ich weiß noch alles.
Was für deine Silvesterabende dann ein gutes Ergebnis ist?
ja, also ehrlich gesagt, so schlimm ausgeartet sind die meist nicht. Also es gibt einen in der Tat, das war mal, da bin ich mir nicht so ganz sicher, das war zu Studienzeiten in der WG. Aber da waren Gott sei Dank zwei meiner Kollegen noch schlimmer dran. Also geht's noch, aber nein, es war ein saucooler Abend, war sehr nett, wir sind gut ins neue Jahr gekommen alle und
Ja, war ein sehr schöner Abend, ruhiger Abend mit der Familie, war gut, war echt schön.
Ja, also bei mir auch das Übliche, ich habe mich nur ein bisschen tatenlos gefühlt, ich bin ja normalerweise so ein großer Feuerwerker, einmal im Jahr da so ein bisschen Spaß dran haben und das war natürlich dieses Jahr alles etwas eingeschränkt. Es gab dann auch K1-Feuerwerk zum Glück, das heißt mit Töchterchen noch ein bisschen was hier Knallfrösche werfen, Knallteufel werfen gewesen.
Das
und
sind,
so.
Das sind diese weißen Säckchen, sag ich mal, die kleinen.
Genau, ne? Genau. Ja. Richtig. Und ein paar Knallerbsen stehen auch noch da hinten im Schrank. Noch ein paar Reste, die behält man natürlich auch noch ein bisschen. Ja, und so kleines bisschen Feuerwerk war auch dabei, also so richtiges Feuerwerk, meine ich, was geknallt und gestunken hat. Das war dann zum Glück noch so ein kleines bisschen Ausgleich.
Ja, so ein bisschen das Gefühl, sag ich mal. Also ich fand es auch ganz nett, es gab, wo auch immer die Leute das Feuerwerk her hatten, ich hab gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass Gewerbliche das kaufen durften. Das war wohl nur für Privatgebrauch eingeschränkt. Das könnte erklären, warum da einige, weil wir sowieso im Gewerbegebiet waren, einige das gemacht haben. Und ich fand es auch ganz, es war nicht so viel wie sonst, ne? Klar, es war deutlich, deutlich weniger, aber es war schön zu sehen, dass doch einige Raketen gab, so ein bisschen von Normalität auch. Und es war doch sehr, sehr angenehm irgendwie. Also hat mich doch sehr, sehr gefreut. Und ich glaube, nie über das Feuerwerk so sehr gefreut irgendwie, weil es einfach so ein Stück weit Normalität war. Fand ich ganz, ganz nett. Also fand ich ganz super.
Ja, genau. Ist zum Glück bei uns auch so gewesen, dass ein bisschen Feuerwerk war. Also man konnte zumindest rausgucken und ein bisschen was beobachten eine Zeit lang. Ohne das wäre es schon ziemlich, ziemlich ruhig gewesen. Das kennt man dann ja eigentlich überhaupt nicht.
Ja,
also haben wir ja noch alle nie erlebt.
Genau, also das wäre schon ziemlich, ziemlich still gewesen. Wie gesagt, es gab immer so ein paar witzige Tweets so nach dem Motto, ach, man darf kein Feuerwerk kaufen, nehme ich halt noch die 12 Tonnen, die ich auf dem Dachboden habe. weil viele ja immer was über haben. Aber ich bin auf der anderen Seite, muss man auch mal ganz klar sagen, ich bin froh, dass ich dass sich der Großteil daran gehalten hat, dass das also, weil es schien, und das habe ich hinterher gelesen, das hat mich auch gefreut, so gut wie keine, sage ich jetzt mal, Verletzten durch Feuerwerk an Silvester. Also es war wohl deutlich, deutlich, deutlich ruhiger in den Notaufnahmen, hatte ich irgendwo gelesen. Und das war ja auch das Ziel letztendlich und das fand ich auch gut. Von daher ist auch eigentlich jeder zufrieden.
Wobei ich jetzt kurz vorher noch irgendwie einen Artikel gelesen hatte, wo sie dann irgendwie mit den Pressesprechern von Krankenhäusern gesprochen hatten darüber und die dann sagten so, ja eigentlich ist bei uns weniger das Feuerwerk das Problem, sondern die Besoffenen, die sich alle wegklopfen.
Wer macht denn sowas?
Ja, gut, aber das haben die nun mal so offiziell gesagt. Und das war dann so als Stellungnahme zu Feuerwerk. Ne? Also das kam so im Zusammenhang. So, ja, ist ganz gut, dass dass wir da weniger Verletzte haben werden. Aber die Besoffenen, die wären eigentlich viel besser gewesen als Zielgruppe. Und musste ich dann so ein bisschen schmunzeln, weil logischerweise als jemand, der jetzt dann auch gerne Feuerwerk gemacht hat in der Vergangenheit, habe ich mich natürlich ein bisschen drüber geärgert, da jetzt bevormundet zu werden. Denn ich bin jetzt schon jemand gewesen, der immer sehr verantwortungsvoll Feuerwerk gemacht hat, zumindest meiner persönlichen Meinung nach. Und das auch immer sehr vorsichtig gemacht hat. Ich habe nie Alkohol getrunken vorher, immer erst im Anschluss. So ernst habe ich das genommen.
Also so verantwortungsbewusst war ich in der Tat nicht. Also ich habe schon vorher was getrunken. War nicht völlig besoffen, also das sind jetzt nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, aber da es in den letzten Jahren eh mehr zur Richtung nur noch fast nur noch Raketen ging, weil dieses Böllern ich nicht mehr so interessant finde, außer ich hatte Kinder dabei, weil Kinder das immer großartig finden. also ich weiß noch, wo mein Neffe mal mit dabei war an Silvester. da habe ich mit dem natürlich Böller geschmissen, weil das für Kinder immer sehr großartig. Die brauchen ja nicht unbedingt, also sie finden auch Licht gut, aber sie finden natürlich auch toll, wenn das knallt. Und was ich immer großartig finde bei Kindern ist, du kannst ihnen ja immer erzählen, der nächste ist noch lauter. Das war derselbe Böller, das interessiert dir überhaupt nicht, aber der ist noch lauter und das funktioniert auch und das finde ich total großartig und das war total nett. Aber also generell sollte man halt immer vorsichtig sein und ich glaube auch, der absolute Großteil ist es ja auch und es passiert ja beim absoluten Großteil auch nichts, aber wie das halt so ist, ich sag jetzt mal, wenn 60 Millionen Menschen böllern und 1% davon verletzt sich, sind das verdammt viele Leute, ne?
Ja, klar. Wobei gerade das mit den Böllern, also den explodierenden Feuerwerkskörpern, ja so ein Thema war. Also wenn du mich jetzt gefragt hättest, als jemand, der halt eben jetzt einfach jahrzehntelang Feuerwerk abgebrannt hat, dann hätte ich dir gesagt, sollen sie halt eben die großen Böller verbieten. Das wäre das Gefährliche. Also ich habe jetzt keine Statistiken, mit denen ich das beweisen kann, aber ich würde behaupten, dass der Großteil der Verletzungen mit den Böllern passieren wird.
Ja, gehe ich jetzt auch mal von aus, dass also ich weiß, eine lustige Geschichte fällt mir gerade ein, passt überhaupt nicht im Podcast, aber wir sind ja gerade bei Böllern, war ich noch jung und da sind wir, ich und ein Kumpel irgendwie nach Silvester, haben also am 1.1. morgens durch die Gegend gelatscht auf dem Dorf und es gibt ja immer irgendwelche Böller, die nicht gezündet haben und keine Ahnung.
Reste sammeln.
Ne? Ja, genau.
Auch gemacht.
Und da lag nur eine Rakete, die hat aber keinen Stiel mehr. Ne? Mhm. Und es gab auf dem Spielplatz gibt es ja immer so Holzhäuschen, so kleine, ne? Und ich habe gemeint, leg die Rakete da rein und komm wieder raus. So war das gedacht. Der gute Junge geht rein, hat eine Daunenjacke an, zündet die Rakete und bleibt da drin. So, Gott sei Dank nichts Schlimmes passiert, sonst würde ich die Story ja nicht erzählen. Mhm. Das Ding macht Bumm und da kommen ja so Kügelchen raus, die brennen, ne? So, also die leuchten und der kommt raus und diese Daunenjacke war total durchlöchert. Mhm. Und die war gerade neu, weißt du?
Ja.
Sauteure Daunenjacke.
Da hast du aber Glück gehabt.
Ich lag an der Erde, ich konnte nicht mehr. Ich so immer, warum bleibst du da drin? Ich stand ja draußen. Ich habe ja auch gedacht, der kommt wieder raus, ne?
Ach, okay.
Ja. Also. Ja, gut.
Das war auf jeden Fall lustig. Das war so eine.
Ach ja, das erinnert mich tatsächlich an Zeiten. Ich bin auch immer mit meinem großen Bruder rumgezogen, dann an Neujahr und habe die Reste aufgesammelt. Und bei uns ist das sogar so weit gegangen, dass wir am Ende unsere eigenen Sachen daraus gemacht haben. Also wir dann wirklich so eine ganze Schüssel Schwarzpulver zusammengesammelt hatten und dann da wieder Kram draus gemacht haben. Aber ich muss gleich dazu sagen, wir haben das auch ordentlich gemacht. Wir hatten das passende Chemie-Equipment da. Es gab ja und gibt auch heute immer noch hier so Experimentiersets Chemie und sowas. Mit denen hatten wir vorher gearbeitet. Wir wussten also, wie gefährlich Schwarzpulver ist, wie das gehandelt werden kann. Und wir haben uns nicht abgeflammt. Ne? Also es gibt ein paar Sachen, die muss man richtig handeln. Das steht auch dann bei sowas mit dabei, wenn man sich da einliest. Und im Prinzip, ne, wenn man wissend, kann man bei entsprechender Vorsicht natürlich nicht so viel falsch machen.
Also das Feuerwerk, das habe ich früher auch gesagt.
Ja, also ich sag das jetzt im Podcast. Bitte, bitte nicht machen, Leute.
Ja, genau. Ne?
Informiert der Zwei-Finger-Joe hier. Nein, also generell, das Feuerwerk ist ja in dem Sinn nicht das Gefährliche, sondern die Leute, die es benutzen, ne? Ist ja immer das Gefährliche und immer, ja, wie bei allem, mit Vorsicht zu genießen und ordentlich halt rangehen, das ist eigentlich alles. Habt ihr auch, zumindest bei dir, Daniel, weiß ich, du kommst von Thorsten, glaube ich, auch noch vom Land, habt ihr denn auch Kuhfladen in die Luft gesprengt? Das haben wir
natürlich
auch. Den Blödsinn haben wir ja auch mal probiert.
Wir haben so ziemlich alles in die Luft gesprengt, was irgendwie ging. Vom Briefkasten bis hast du nicht
gesehen. Ja, das war. Mein Vater hat mir immer gesagt, wenn ihr mir so ein Ding in den Auspuff steckt im Auto, dann erschlage ich euch.
Ja, das ist im Dorf auch regelmäßig passiert. Nicht von uns. Das war schon ziemlich naiv. Also da ist ja viel bei kaputt gegangen bei manchen Autos. Da
kann einiges kaputt gehen.
Aber ansonsten ist bei uns auch nicht alles sicher gewesen.
Ja, also ich muss dabei sagen, wir haben das immer auf Wiesen gemacht, wo die Kühe nicht waren. Ne? Aber das war meist, die waren eh weg am nächsten Tag. Also am ersten Mal der Bauer, die immer reingeholt hat, weil die Tiere auch im Stall sein sollen, wenn sowas ist. Ja,
genau.
Und
Also, die mögen ja auch die Lautstärke nicht so sehr. Deswegen. Also manche zumindest. Ich glaube, die meisten Kühe, wie war das bei Kühen? Bin ich mir nicht ganz sicher, ob die da eventuell nicht so super empfindlich sind. Aber ach, ja, ist auch schon.
Kühe oder hot.
Gut.
Wir sind alle gut ins neue Jahr gekommen.
Genau, und, wir schweifen ab.
Genau, wir sind alle gut ins neue Jahr gekommen.
Lass mal lieber mit den News anfangen.
Ja, weil oh Wunder, es gibt keine News, es gibt Infos.
Es gibt nämlich nur Gerüchte.
Genau, es gibt nur Gerüchte und ihr werdet euch wundern, es ist auch mein Lieblingsthema heute wieder mit dabei. Da kommen wir später zu.
Ja.
Aber fangen wir mal an. Daniel, fang mal an.
Ja, genau. Vielleicht gerade noch zur Einleitung. Also nachdem wir jetzt dann die letzten Tage so ein bisschen, also die letzten zwei Folgen ja hier uns Gerüchte ein bisschen aufgespart haben, haben wir jetzt in der Gerüchteküche ein paar erwähnenswerte Sachen gesammelt. Entgegen dem gibt es keine großen News, deswegen steigen wir hier direkt in die Gerüchteküche ein, haben aber da halt eben jetzt ein paar Themen, die aber alle nicht so riesig sind. Ne? Deswegen, ich nehme mal an, wir schaffen die heute.
Dass du das und, auch jedes Mal neu ankündigst, ne? Ich verstehe es nicht. Sag doch gar nicht,
dass wir das. Ja, wir schaffen das. Wir schaffen das, Jungs. ja, gut. Wir schaffen es ja immer. Die Frage ist nur, wie. ja, gut. Lass mal loslegen. Ja. Und zwar, das erste, was wir hier haben, ist faltbare iPhone-Prototypen. Da gab es im Dezember schon irgendwie solche Gerüchte, die sagten, Apple hätte zwei faltbare iPhone-Prototypen zu Foxconn zu Durability-Tests geschickt, also zu Ausdauertests. So, Prototypen bauen macht Apple jeden Tag. In der Gegend rumschicken und evaluieren lassen wahrscheinlich nicht, hatten wir deswegen überhaupt nicht drüber gesprochen. Jetzt kam das Ganze wieder zurück, jetzt wurde dann berichtet, iPhone-Prototypen sind erfolgreich evaluiert worden und beide als brauchbar eingestuft worden, gingen jetzt zurück. Da dachte ich mir, okay, gut, das erwähnen wir kurz. Ja, ist ja immerhin lustig, dass sie eben von zwei faltbaren Prototypen sprechen. Mhm. Und an der Stelle wurde dann auch erwähnt, dass es sich dabei, wie man schon fast annehmen würde, wenn man drüber nachdenkt, dass es sich dabei um zwei unterschiedliche Lösungen handelt, nämlich einmal eine Variante, so wie das Samsung, wie heißt das, Z Flip oder sowas, ja, heißt das, so, ne? Nämlich quasi so zwei Hälften, die man einfach so zusammenklappen kann, wo das Display innen sich faltet, ne? Was Samsung als neuestes ja jetzt, die hatten ja zwei, das eine hatten
sie jetzt quasi. Ist das nicht das, was quasi wie so ein Razer zusammengefaltet wird?
Genau, ja, mir fiel gerade der Name nicht ein, aber wie so ein Razer, genau, ja, richtig, okay. Wollte ich auch gesagt haben. So, und was du auch dann so klack, so zusammenklappen kannst, ich kann mich an die YouTuber erinnern, die das alle gezeigt haben.
Es war auch sehr kompakt.
Genau, ist also für so ein Phone, also immer noch relativ dick, aber okayisch, ne? Könnte man mal so sagen. Ich habe es nicht in der Hand gehabt, ne? Aber es sah halt eben jetzt nicht super dünn aus, aber okay, gut. Aber wir wollten nicht über das Samsung sprechen, sondern also ein so ein Prototyp soll so aussehen, mit so einem faltbaren Display auf der Innenseite, und ein weiteres wäre ein Zwei-Display-Design, wo also quasi das nicht über den Faltmechanismus hinwegläuft, wie bei den faltbaren Displays, sondern wo quasi dann da ein Spalt ist, der einfach nur sehr, sehr eng aneinander liegende zwei Displays letzten Endes darstellt, mit einer Falz dazwischen, wo man das dann klappen kann, das Gerät. Und das wären auch genau die zwei, die man erwarten könnte, wenn man drüber nachdenkt. Ne? Diese faltbare Display-Technologie, die gibt es ja nun mal von Samsung. Logischerweise könnte man die auch bei Apple benutzen wollen. Und die Alternative dazu, wenn man sich Haltbarkeitsprobleme um diese faltbaren Displays macht, immerhin da, wo die gefaltet werden, werden die wahrscheinlich altern. Ne? Das war ja, auch klar, die Hypothese von den Varianten, die Samsung da jetzt veröffentlicht hat. Da müsste man sich jetzt mal eins angucken, wie das jetzt gealtert ist
mittlerweile. Ja gut, die hatten ja auch am Anfang tierische Probleme. Deswegen sind sie alle verschoben worden und ja,
die gab es ja schon seit Ewigkeiten, haben sie die gezeigt, überall. Ich bin ja damals jahrelang immer auf der Cebit gewesen, überall hatten sie diese klappbaren, rollbaren und sonst was machbaren Displays, aber das war ja alles nur prototypisch, die waren ja nicht in Serie zu fertigen damals.
Aber einige Animationen sahen ja auch so aus, als wenn ein faltbares so aufgebaut ist wie der Communicator von Nokia damals, mit einem durchgängigen Display. Mhm. Also das wäre ja auch eine Möglichkeit. Dann hast du so ein Gerät, das Richtung iPad geht oder iPad Mini. Mhm. Und das wäre ja auch eine ganz neue Art von Geräten.
Ja, genau. Also also du meintest jetzt auch mit diesen zwei Displays, die nah aneinander stoßen, ne? Das, Microsoft hatte da, glaube ich, einen Prototypen.
Es gibt auch einen, wo du quasi ein durchgängiges Display hast, was aber so zusammengeknickt ist, wo das Display quasi hier hinten so lang geht. Und dann klappst du das so auf. Und dann hast du ein riesen Tablet, sage ich jetzt mal. Ich meine, das gibt's auch als Lösung.
Ja, klar. Also Außendisplay gibt es auch noch, aber hier wurde jetzt erwähnt,
dass diese Varianten, jetzt nicht als Variant,
die wären halt eben jetzt Innendisplay gefaltet und separate Displays wurde zumindest da gesagt. Aber das heißt natürlich nicht, dass sie die anderen nicht evaluieren. Das heißt nur, dass sie die jetzt nicht in der Runde evaluiert haben.
Was ich mir interessant finde, ist eigentlich die Frage, ich meine, Apple kann die bauen, ne, bei sich, aber die haben keine Maschine, die Dinger tausendmal knickt und dafür müssen die nach China schicken. Kapiert jetzt.
Ja, genau. Also das ist nämlich das, was mich daran etwas wundert, weil wir wissen ja aus der Vergangenheit, dass Apple da selber Labore hat, um diese Durability-Tests zu machen. Ich weiß nicht, warum sie die jetzt zu Foxconn schicken sollten, um da irgendwie spezielle Tests zu machen.
Vor allem, weil Apple ja auch so super empfindlich ist, ne, was das angeht. Ja, und da ist ein Riesenrisiko bei, dass da was rauskommt, etc. Und also jetzt mal bei aller Liebe, die haben da Geräte für 100.000 oder Geräte für Millionen Euro, keine Ahnung, was das alles kostet, wahrscheinlich mehr als genug. Und dann sparen sie an einem ARM-Motor-Design, was das Ding regelmäßig knickt. Also, das kann ich mir nicht vorstellen.
Nee, das glaube ich nicht. Dann, wenn da, dass sie irgendwie eine Vorserie gebaut haben,
Prototypen.
Ja, damit, und dass die nach der Fertigung die Sachen testen. Also nicht das Original oder der Prototyp von Apple, sondern wirklich nach Bau in der Industrie. Da müssen sie auch nochmal testen.
Ja, aber dann ist das falsch kolportiert. Es hieß ja, Apple hätte hingesandt.
Ja.
Prototypen.
Ja, gut, sind ja
das Prototypen sind ja, sind ja Prototypen sind ja noch Einzelstücke, Thorsten. Ne? Also das ist noch vor der Vorserienfertigung. Wenn du deinen Prototypenstatus hinter dir hast, dann fängst du mit einer Vorserie an.
Ja, ich meine, dass die eine Vorserie gemacht haben.
Und ja, aber es hieß ja Prototypen eindeutig. Also ne, deswegen ist das Gerücht insgesamt ein bisschen aber ich wollte es mal auf für die Diskussion mal einmal angesprochen haben. Also es zeugt für mich davon letzten Endes nur, dass Apple evaluiert, eventuell ein faltbares iPhone-Design machen zu können oder ob sie das machen können und wollen, was logisch ist. Ne? Darauf wollte ich eigentlich hinaus, weil das kann sich jeder vorstellen. Die Technologie ist da, das wissen wir aufgrund von den Samsung-Sachen. Dass Apple da andere Ansprüche hat als Samsung, wissen wir auch. Das haben wir auch schon diskutiert letztes Jahr. Ne? Und letzten Endes sagt das also eigentlich nichts Neues aus, außer dass sie halt eben weiterhin da am Evaluieren sind und es scheinbar nicht ausgeschlossen haben bisher, dass sie da selber auch mal so ein Gerät machen.
Ja, also ich denke mal.
Wäre das denn ein Prototyp oder wäre das ein Formfaktor für euch?
Ja, genau, das war jetzt auch meine Frage gewesen, Thorsten. Du kannst Gedanken lesen. Okay. Die Frage, genau, die stelle ich mir jetzt auch. Welche Art Prototyp wäre interessant für euch? Diese Razer-Idee oder wirklich diese, ich klappe so aus und habe ein riesen Display?
Razer hatte ich ja schon mal, also fand ich grundsätzlich gut, die Idee, dieses Motorola Razer, hatte ich damals wirklich lange im Einsatz und fand ich sehr gut. Ich müsste das natürlich einmal wirklich dann in echt sehen oder wenn Apple die Sache dann rausbringt, ob mich das wirklich dann noch so überzeugt. Ich fände eher so ein Communicator cool, wenn der wirklich was machen würde, aber das ist halt wieder so ein mega großes Gerät. Ne, dafür habe ich dann mein iPad, also Moment, haut mich das noch nicht von den Socken.
Hm. Tja, also sie werden halt eben irgendwas Innovatives damit machen wollen. Nicht einfach nur was zum Zusammenfalten, da bin ich mir. Wobei so hundertprozentig ausschließen, dass sie jetzt irgendwie so ein hübsches, elegantes Design machen, was nicht dick aufträgt und trotzdem es erlaubt da halt eben irgendwie das Telefon elegant in die Hosentasche zu bekommen und trotzdem dann die Bildschirmgröße zu verdoppeln. Gerade so für Leute wie mich, die das immer und immer am Sagen sind, dass die Geräte zu groß werden, ist natürlich ein Argument.
Ne? Also ich, ja.
Ja, also wenn Sie ganz hypothetisch jetzt wirklich die Qualitätsprobleme bei den Displays an dieser Falz loswerden, was ja das Hauptproblem ist, ne, dass die dann da schnell altern, wirklich angenommen, Sie bekämen das hin oder Sie würden das mit diesem Alternativdesign machen, wo zwei Displays nah aneinander sind und man den Schlitz nicht mehr sehen kann, wenn es offen ist, was ja für mich auch vollkommen okay wäre. Und Sie könnten dann damit so ein Design umsetzen und dann immer noch ein slickes, schönes, kleines Telefon machen und dann diese, du klappst das auf und hast ein großes Display. Würde ich wahrscheinlich nicht nein sagen. Ne?
So. Ja, also das, also mein größtes Thema ist die Größe, wie zum Beispiel bei meinem 12 Pro Max, stört mich gar nicht so. Was mich stört, ist, wenn die Dinger dick werden. Ich stelle mir so ein doppeltes iPhone vor und da würde ich die Krise kriegen. Das würde ich niemals kaufen. Das wäre mir viel zu dick. Da platzt ja jede Hosentasche. Da ist zwar der Formfaktor von der Größe ja nicht das Problem, aber das wäre mir zu klobig. Das wäre eher meine Sorge. Klar, wenn sie es dünn kriegen, ich habe jetzt nichts dagegen, wenn mein Gerät an sich kleiner ist in der Tasche und ich das aufklappen kann. Ne? Das nehme ich auch mit. Keine Frage. Aber wenn es dann so dick wird, nee. Also ich finde, dann hast du zwar die Größe nicht, ne, als Hosentasche, aber dann hast du ja so ein Gerät. Ja. Also das finde ich dann auch brutal.
Ja, das wird das Hauptproblem sein. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Apple da so eine super fette Schote macht. Ne? Nee. Also dieses Z-Flip, das ist schon dick, ne? Wenn du dir das so anschaust. Zumindest jetzt aus dem Hinterkopf gekramt, aber ich fand es dick, als ich das bei den YouTubern gesehen habe. Und ich habe es natürlich jetzt nicht in die Hand genommen. Ich habe es noch nicht mal gesehen, sodass ich mich erinnern könnte.
Ich habe mal irgendein Klappbares bei der Telekom gesehen in Köln im Store, aber das war weggeschlossen hinter Glas. Da konntest du nicht mal ran.
Das war so eine Erinnerung.
Da habe ich mir gedacht, das ist für dich schon mal clever.
Grundsätzlich. Das kann sein, ja. Ja, wie so üblich, also sowas würde ich dann sowieso nie kaufen, weil wenn wir schon wegschließen müssen, dann stimmt schon was nicht. Ja, qualitätsmäßig, ne? Also das siehst du ja an den Geräten erst recht, wenn die Leute da alle immer am Auf- und Zumachen sind,
ja,
siehst
genau.
Du ganz, ganz schnell,
ob da was in Ordnung ist.
Ja. Ja. So, und dann, also das muss schon dünn sein, ansonsten wird Apple das nicht verkaufen wollen. Ich glaube, da braucht man nicht lange drüber diskutieren, das ist bestimmt keine Alternative. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass sie auch eventuell in Richtung iPad Mini Innovation oder sowas gehen für das Gerät. Stell dir mal vor, du hast ein iPad Mini, was du so auffalten kannst und dann da ein großes iPad draus bekommst. Nur mal als eine mögliche Alternative in den Raum gestellt.
Ja, könnte man auch. Ja, also meinst du es mehr so ein faltbares Tablet?
Ja, genau. Also könntest du jetzt ja auch in verschiedenen Varianten vorstellen, ne, dass es zugeklappt und aufgeklappt benutzen kannst zum Beispiel und so weiter. Da gäbe es ja jetzt dann noch unterschiedliche Möglichkeiten. Da wäre das ein bisschen zu vertreten, wenn das etwas dicker wird. Aber das müsste dann schon innovativ dünn sein auch. Ansonsten würden sie das auch da wieder nicht machen wollen. Ne? Denn ihr Slate-Design, was sie jetzt haben, was wirklich so dünn ist, wie es eigentlich technisch nur möglich ist, ist natürlich schon eine Sache, wo sie eigentlich nicht von abrücken wollen. Das kannst du dir ja kaum vorstellen.
Ja, ja, klar. Ja, oder sie haben wieder so ein neuartiges Display, das ganz besonders ist und dass sie das wieder testen wollen, für später mal in die iPhones einzubauen. Ja, wäre auch eine Möglichkeit, dass die mal wieder so einen Feldtest machen mit einem iPad Mini oder so, was man aufklappen kann.
Ja, aber jetzt bei der Dicke hat das nicht so wahnsinnig viel mit dem Display zu tun. Ne? Die sind ja heute schon nur, das ganze Display-Modul ist ja schon nur noch irgendwie 2,3 mm dick mit Display, Hintergrund, Beleuchtung. Ja,
aber es ist ja nicht faltbar oder knickbar. Ne?
Aber es gibt ja klar,
mittlerweile Displays, die du auch knicken kannst.
Ja, ja, genau. Aber das ändert jetzt an der Dicke nichts Wesentliches. Ich meinte damit, wenn du das jetzt noch wesentlich dünner bekommen müsstest, dann müsstest du ganz andere Technologien, zum Beispiel beim Akku oder bei den Boards machen. Da fängt das nämlich dann an, dass du quasi nichts mehr unterbekommst, wenn du das noch dünner machst. Das ist ja jetzt schon wirklich hart ans Limit. Bei den iPhones sind sie ja schon so weit gegangen, dass sie verstärkt jetzt, also in Zukunft wahrscheinlich, ne, da war ja eher die Gerüchte, diese folienartigen Mainboards jetzt benutzen wollen, damit sie die Dicke von den Mainboards reduzieren können. Das muss man sich mal verinnerlichen, ne, dass sie da angekommen sind, weil viel mehr können sie nicht mehr machen. Die Chips, die haben ja eine gewisse Höhe, da muss dann noch eine ein Schild drumherum. Das heißt, das ist alles irgendwie.
Ja, und der Akku ist ja auch noch da, ne?
Genau, und der Akku ist natürlich der Hauptpunkt. Ne?
Also
der,
irgendwo, ja. Ganz im Ernst, die Dicke stört mich auch gar nicht mehr. Also überhaupt nicht. Mhm. Also von mir aus müssten die Dinger nicht dünner werden. Mich stört es auch nicht, wenn die noch einen Millimeter wieder dicker werden. Das ist mir alles, das stört mich alles gar nicht.
Nee, ich meinte jetzt nur so, wenn sie ein ganz, ganz dünnes Klappdesign machen wollen, okay. Dann müssen sie ja noch dünner werden.
Okay, haben wir dann Quatsch. Ja, natürlich, dann ja. Mhm.
Ja. Logisch. Mhm. Ja, gut. Aber letzten Endes mal wieder so ein typisches Ding, da kann man jetzt orakeln. Also wir würden auf jeden Fall so ein, zwei, wie zum Beispiel halt eben dieses aufklappbare iPad-Design, Dinge einfallen, die man damit machen könnte. Zum Beispiel auch mit dem 2-Display-Design. Es gab ja auch immer wieder mal so Patentanträge von Apple, wo sie die ganze Tastatur quasi gegen ein Touch-Display austauschen wollten. Erinnert euch mal an diese Geschichten. Ne? Also potenziell könnte das auch einfach eine neue Variante vom iPad Pro sein. Ne? Nur, wie gesagt, wir orakeln jetzt frei gerade. Ne? So, und stell dir vor, das ist so ein Klappding, du klappst das auf, hast 2 Displays und das eine, und du kannst das so hinstellen und dann auf der unteren Seite so tippen, wie als wenn du da jetzt eine Tastatur dran hättest. Alles hypothetisch, da müssten ja noch einige andere Innovationen dabei sein, zum Beispiel taktiles Feedback und solche Sachen, ansonsten werden sie das in Grund und Boden stampfen, also die Reviewer, weil viele Leute halt eben dieses taktile Feedback brauchen, das wissen wir ja auch mittlerweile, weil es mit den Tastaturen ja eine Menge Gejammer gegeben hat. Und da müssten sie dann schon noch einiges hinlegen, dass sie da irgendwie eine gute Alternative hinbekommen. Aber solche Sachen könnte man sich vorstellen.
Ja, ja. Also die Anwendungsfälle sind, finde ich, riesig. Also ich muss immer sagen, statt beim Smartphone sehe ich die faltbaren Displays, wenn ich ganz ehrlich bin, interessiert mich das viel mehr bei Fernsehern. Also ich hatte irgendwann mal eine Studie gesehen, wo der Fernseher so aufgerollt ist. Und wenn du gucken willst, fährt der erst hoch. Ich finde, also gerade weil das Riesendinger ja heutzutage sind, ist das eigentlich eine geile Idee. Wenn der sich so wegrollt und ist in deiner Wohnwand drin und wenn du gucken willst, kommt der erst hervor, finde ich gar nicht schlecht.
Ja, da gab es doch dieses eine Ding von LG oder sowas, was dir so einige YouTuber bekommen hatten. Das hatte ich mir auch mit einer gewissen, also das war so eine Kiste, die du dir hingestellt hast und dann kam dann quasi wie so eine Projektionsleinwand das so hochgefahren, das gesamte Display aus der Kiste raus. Das war dann da aufgerollt.
So, ja.
Und das sah natürlich super hübsch aus, gerade als jemand jetzt wie ich, der Historie mit Fernsehern hat, hat mir das mit großer Freude angeschaut, dann mal nachgeguckt, was das kostet und habe dann geschluckt. Ich weiß nicht mehr, es war brutal teuer.
Ja, ja,
wie klar. Wie 100.000 Euro oder sowas.
Ich rede ja von bezahlbaren in Zukunft bezahlbaren Varianten. Ne? Wir wissen ja alle, sowas wird ja irgendwann günstiger. Aber da finde ich immer noch, also finde ich, sehe ich eher die Zukunft. Das finde ich viel interessanter. Ne? Oder auch so Monitore. Wenn ich mir jetzt hier meine 2 27-Zoll-Monitore vorstelle, ne, also wenn du die einfach einrollen könntest, dann sieht dann ein bisschen aufgeräumter hier aus, statt diese Brecher im Raum. Und dann hast du da hinten, findest du vielleicht 2 schöne Bilder. Finde ich jetzt auch nicht schlecht. Ne?
Also ich persönlich habe immer angenommen, dass das eher zu WearWear wird, also das, was du mit dir rumträgst in Zukunft. Also dass du dann ich weiß nicht, ob ihr Star Trek Discovery schaut. Die haben da so ein schönes Interface momentan, was so in die Richtung geht, wo sie dann quasi ihren Communicator haben und der projiziert dann so vor einen dann quasi die Computerkonsole, wo sie dran arbeiten können.
Aber dann ganz ohne Monitor, oder?
Ja, ja,
genau. Aber okay, das ist natürlich saugeil. Ist okay, gut, das, ja. Dann brauchst du ja schon die Folie nicht mehr. Das ist natürlich der absolute Traum von Iron Man oder sowas. Da gibt es sowas ja auch. Das ist natürlich saugenial, gar keine Frage. Ja,
wenn die Brille einmal raus ist, brauchen wir keine Monitore mehr.
Ja, also das passt zusammen, ne? Weil wenn du jetzt die Brille hast und du hast genug Auflösung in der Brille, dass du sowas projizieren kannst, ne? in dem Detailgrad, den du da brauchst, dann kannst du das ja dann machen. Da spricht ja nichts dagegen. Das ist ja dann einfach nur, also das muss ja nicht so holographisch sein, wie man das jetzt in der Serie da bei Star Trek sieht, dass die anderen das auch sehen können, sondern das reicht ja, wenn du das siehst.
Das wäre sogar privatsphärentechnisch genial.
Ja, klar.
Ne? Also, also das ist natürlich ein Traum. Also wenn die Apple Glasses kommt oder die 2., 3., 4. Version davon und ich setze sie auf und ich kann wie gesagt, mein iPhone irgendwie damit verbinden, mein nächstes MacBook XY und habe nur noch eine Tastatur, die ich irgendwie damit koppeln muss und ich brauche keinen Bildschirm mehr und habe da irgendwie zwei Monitore vor Augen, wo ich super arbeiten kann. Ich bin dabei. Mhm. Also so ist es nicht.
Und das ist ja dann auch der Punkt, da haben wir ja auch, glaube ich, letztes Jahr schon mal ein bisschen ausgiebiger darüber gesprochen, wo für mich dann auch der Punkt gekommen ist, wo mein Desktop-Computer mit meinem Telefon mergen sollte, von der Logik her. Mhm. Weil früher oder später wird es nämlich einfach nur noch dieses eine System geben, was du in der Hosentasche trägst, weil es einfach leistungsfähig genug ist. Das fängt ja jetzt schon an.
Ja, das halte ich auch für sinnvoll auf Dauer. Ne? Wo du einfach nur noch so ein Dock hast, universelles USB-C, Thunderbolt, schlag mich tot, wenn du es überhaupt brauchst. Ne? Und dann koppelt sich das und dann ist es gut. Also das wäre natürlich absoluter Traum. Ja, das,
richtig. Ja. Und vor allen Dingen, Apple hat ja jetzt die Tage nochmal irgendwie wieder gesagt hier, dass das wohl angeblich nicht beabsichtigt gewesen wäre, jetzt das neue macOS UI-Design iOS anzulehnen. Das glaube ich Ihnen nicht.
Nee, das glaube ich auch nicht.
Im Gegenteil, ich gehe fest davon aus, dass Sie da eine Merge-Strategie für die Zukunft haben. Sie müssen früher oder später diese Plattformen zusammenbringen, deswegen. Und das wissen die auch ganz genau, weil sie ja schon Prototypen von den Brillen und AR und VR-Kram und sowas halt eben momentan intensiv am Machen sind. Und sie wissen allein schon deswegen, dass sie da in die Richtung müssen. Ne? Also das drängt sich ja auf, wenn du so ein Ding evaluierst, dass dann dein Gerät in Zukunft dein Smartphone sein wird, dein Computer.
Also alle Zeichen stehen darauf. Ich glaube auch, dass das Design von macOS nicht zufällig gewählt wurde. Das natürlich sagen sie, und das haben sie halt immer wieder gesagt, wir wollen macOS nicht ablösen. Es kann auch ja immer noch sein, dass iOS halt so eine beruhigendere Variante bleibt oder es einfach nur eine Switch-Version wird, ne? So im Sinne von, wenn du halt unterwegs bist, hast du das iPhone in der Hand, hast du halt dein iOS und wenn das Ding ans Dock stellst, hast du einen Power-Modus, wie du es auch immer nennst, oder Pro-Modus und dann schaltet das Ding auf macOS um und dann läuft halt, weil dass eine macOS-Oberfläche auf dem Touchgerät keinen Sinn macht, brauchen wir alle nicht diskutieren. Das hatten wir ja auch schon mal. Das ist ja überhaupt gar keine Frage. Also reine macOS-UI ins iPhone zu bringen, macht keinen Sinn. Genauso die reine iPhone-UI in den Mac zu bringen, keinen Sinn macht. Die haben halt zwei verschiedene Konzepte der Bedienung. Das ist ja auch richtig. Aber wenn das System auf allen beiden läuft, in voller Gänze, dann ist der Rest ja nur noch Optik obendrauf, die du ja wechseln kannst, je nachdem, wie du sie brauchst. Und wenn du halt unterwegs mobil bist und möchtest ein iMessage nutzen, dann läuft das Ding so. Und wenn du das in das Dock Pro Dock steckst, dann läuft halt OS Pro, Apple OS Pro, nennen wir es mal so. Und ansonsten läuft halt nur Apple OS oder sowas. Und der Mobile Version, wie auch immer sie das dann kapseln. Und dann
kann man ja Desktop-Mode und Mobile-Mode nennen oder so.
Genau.
Ich hab das bei den iPad Pros jetzt schon seit 2 Jahren erwartet, seitdem es die neue Hardware gab.
Ne? Ja, ich ja auch. Hatten wir ja auch schon mal diskutiert, da weine ich bis heute, dass die nicht mehr können.
Genau.
Jetzt haben wir.
Es fehlt.
Ja, klar.
Es fehlt richtig. Ne? Also, das ist immer noch seltsam, dass sie da dieses USB-C-fähige, 4K-Display-fähige Gerät gebracht haben und dann dieser Mode, der da unterstützt wird, wenn du das anschließt, der ist einfach Grütze. Ja, seit der Zeit. Ja, und da ist auch nicht dran gearbeitet worden. Ne? Auch mit den iOS oder iPadOS, nachdem sie das umbenannt hatten, release es nicht. Und da ist einfach gar nichts passiert. Das kann also eigentlich nur sein, also sie müssen daran arbeiten. Die sind ja nicht blind. Ne? Die kriegen das doch
auch mit. Ich denke auch, ja. Also ich glaube, sie werden jetzt noch mal ihren Switch zu den neuen Macs machen. Das alles auf ein System bringen. Und dann fällt so nach und nach die Barriere zwischen den beiden. Und ich glaube, früher oder später wird es halt ein System sein mit mehreren Oberflächen halt. Ne? Wie gesagt, eine Mobile-Version, Desktop-Version, aber intern unter der Haube genau dasselbe. Das hat ja viele Vorteile für sie. Ne? Das hat ja auch den Vorteil der der wenigeren Wartung, ne? Wenn du Ende ein System hast.
Ja, klar.
Ne? Also
sie haben halt eben einfach noch so ein paar Probleme bei iOS, die sie lösen müssen. Unter anderem zum Beispiel hier Dateizugriff und solche Geschichten. Das geht halt eben einfach bei Pro-Geräten nicht, dass man nicht an die Dateien rankommt und da immer so eine Bastelei machen muss. Aber das ist ja auch nur eine Sache, die sie selber angehen können. Es ist ja nicht so, als wenn das unmöglich wäre, da irgendwelche Lösungen zu finden. Und ansonsten ist ja die Strategie, die sie da jetzt softwaretechnisch schon fahren unter macOS, eigentlich die naheliegende dafür, dass in Zukunft eher es in Richtung iOS gehen wird, ne, dass also eher die Macs langsam auslaufen werden von der Logik her, weil sie haben halt eben kein Problem damit, iOS-Apps, also ne, du sagtest gerade eben, die einen Apps auf der anderen Plattform laufen lassen, ist jeweils ungünstig. Das, was sie jetzt gemacht haben, ist die bessere Version davon. Ne? Denn Touch-Apps auf Nicht-Touch-Oberflächen laufen zu lassen, bedeutet, es geht. Das ist einfach nur ein bisschen groß, das User-Interface, ja, okay. wenn du das jetzt einfach ungeändert anzeigst. Du kannst es aber bedienen. Ne? Das ist nicht das Problem. Andersrum, wenn du jetzt Nicht-Touch-UI wie AppKit-Apps auf iOS bringen wolltest, kannst du vergessen. Ne? Die werden niemals adaptiv genug sein, um dann groß genug zu werden, dass man die dann per Touch bedienen kann.
Oh, ja, klar, so rum ist schon der bessere Weg, das stimmt, das geht, ist halt unschön, man wird dann die richtigen Mac-Apps vermissen auf Dauer, das glaube ich schon.
Ja, aber das wird die Strategie sein, das werden sie halt eben dann, irgendwann werden sie das so in der Richtung machen, wie sie das damals
oder es haben, gibt halt gemacht dann, haben. Oder es gibt halt dann wirklich Apps, die nur in diesem Desktop-Mode funktionieren. Weil sie halt auf die Bedienung ausgelegt sind. Das ist ja doch durchaus möglich.
Könnte sein.
Weil ansonsten hast du eine blöde Skalierung, die vom iPhone Mini, 12 Mini bis hin zum 35 Zoll Mac Pro funktionieren muss. Das macht ja dann auch keinen Sinn. Also ich denke schon, dass man da weiterhin unterscheiden muss und auch sollte. Aber eine Zusammenführung, weil viele, viele Sachen kann man gleichziehen. Überhaupt gar keine Frage. Aber richtige Pro-Apps müssen Pro bleiben und die kriegst du nicht in mobiles User-Interface, das Ganze knicken. Da wird Apple, glaube ich, schon einen Fleck dran machen. Das ist ja auch in Ordnung. Aber dass sie dieselbe Oberfläche, also dieselbe Basis haben, sehe ich auch gar nicht so als Problem, wenn ich ganz ehrlich bin. Also wie sie das machen, keine Ahnung, ob sie dadurch APFS andere Mountpoints nehmen, wenn du in den Desktop-Modus wechselst und dann halt da einen freien Dateizugriff hast und den Mountpoints switchen oder die Snapshots switchen, wenn du dann wieder zum Mobile-Mode gehst. Vielleicht hilft auch APFS deutlich weiter. Und
ach, das muss noch nicht mal auf der Ebene sein. Das ist ja jetzt auch schon so, dass sie, nehmen wir mal hier diesen Originalmechanismus, den die Apple Watch-Apps gemacht haben. Ne? Das ist ja quasi genau dasselbe gewesen, was wir jetzt hier für die Apple Glass-Geschichten gerumort hören, ne, dass die Geräte quasi die Bilder rendern sollen und dass dann nur das Bild übertragen wird zum Gerät und dann angezeigt wird. So war das bei der Apple Watch 1 für die Third-Party-Apps auch. Ne, Apple selber hatte sich ja dann da das Schnippchen geschlagen und selber UI-Kit benutzt auf der Apple Watch, weil das ansonsten halt eben einfach viel zu langsam für einige Sachen gewesen wäre. Aber das war ja das für die Third-Party-Leute. Ne? So, und wenn du dir das jetzt mal in schnell vorstellst, also wo ein schneller Datenlink dazwischen ist. Da wird ja immer noch drüber diskutiert, wie sie das jetzt genau machen werden wollen, aber lass mal das mal dahingestellt. Sie haben einen Datenlink, der schnell genug ist, um diese Daten wirklich auf dem Phone rendern und dann in Echtzeit in hoher Auflösung auf die Brille zu bekommen. So, mit der Annahme, dass das existiert. So, dann können sie relativ problemlos da einfach hin und her switchen. Sie haben dann einfach quasi separate Desktops oder separate Renderer oder Window Manager ja effektiv. Ne? Und das eine System rendert halt eben auf die klassische Touch-Oberfläche und das andere System rendert für WatchOS oder GlassOS oder was auch immer dann ist
das. Ja, also bei GlassOS sehe ich das weniger. Ich meinte jetzt wegen der Dateifreiheit auf dem Desktop-Betriebssystem, dass sie da die Lösung irgendwie machen müssten.
Ja, wenn sie das machen, dann machen sie es im Allgemeinen offen, ne, auf. Das spricht ja nichts dagegen, dass sie das aufmachen. Sie müssen halt eben sich da lediglich was einfallen lassen, wie sie das exposen wollen und wie sie das technisch regeln wollen, dass man da Zugang zu den Containern bekommt, ohne irgendwie 32-stellige UUIDs durchklicken zu müssen und solche Geschichten, wie das im Dateisystem abgebildet ist. Ja, also das ist ja nichts, was unmöglich ist. Es geht nur darum, wie du das abbildest.
Ja, so.
Gut, aber ist schön Zukunftsphilosophie.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, uns erwarten noch tolle Sachen, da gehe ich schwer von aus.
Ja, auf jeden Fall. Wird auch spannend bleiben, natürlich jetzt auch dann in diesem Jahr. Definitiv. Es geht ja immer weiter, muss man mal gucken. Vielleicht haben sie auch schon seit längerer Zeit zum Beispiel an diesen Desktop-Systemen gebastelt und haben das aber jetzt zurückgehalten, weil sie eigentlich mit den Apple Glasses zum Beispiel irgendwie schneller in die Pötte kommen wollten, das aber nicht gekommen ist. Es gab ja immer diese komischen Rumors, dass die quasi fertig sind.
Ja, ja, das, ja? Das mit und, Apple Glasses ist auch noch so eine Sache, ja. Warten wir es ab. Also das,
ja, genau. Letzten Endes ist Apple ja bekannt dafür, auch dann Sachen schon mal wieder einzusacken. Ne? Also nicht zu releasen, wenn sie merken, sie kriegen es nicht hin. Bei AirPower ist ihnen das ungünstig passiert, ja, dass sie es erst angekündigt haben. Ja. Genau, aber historisch gesehen, das wurde ja schon oft genug kolportiert, ne? So wie hier dieses legendäre, bei einem Jahr Nein gesagt worden ist, ne? Was sie ja mal zu einer WWDC so ein Video gemacht hatten. Letzten Endes, sie werden halt eben viel ausprobieren. Es kann gut sein, dass sie da ein paar Sachen geplant hatten, dass das aber alles nicht gut geklappt hat, dass sie da irgendwie noch eine Runde drehen, das zurückgehalten haben und vielleicht dann auch irgendwie Probleme hatten mit sowas wie dann den Glasses und dann das Ganze das weiterhin blockiert hat. Also man könnte sich da so eine hypothetische Situation zusammenschustern, wodurch das jetzt alles auf einen Schlag kommt. Man könnte aber auch annehmen, dass es jetzt einfach irgendwann mal losgeht. Keine Ahnung.
Ja, also wir gehen einfach mal davon aus, dass Apple definitiv einen Plan hat.
Ob sie wirklich einen Plan haben werden, das ist ja nochmal die Sache. Aber man kann es ja annehmen.
Ne? Also die werden schon eine haben.
Ja, gut. Den Bogen machen wir jetzt nicht mehr. Aber gut. Wo wir bei iPads sind, da haben wir noch ein kleines Gerücht. Und zwar jetzt diesmal zur Hardware-Seite. Und zwar hier Mac Otakara berichtet, dass das iPad 9. Generation, was ja quasi imminent ist, ne? Typischerweise kommen ja die neuen iPads im März. Ne? Habe ich das richtig in Erinnerung? Mhm. Das war ja immer so ein Frühjahrsevent. Ja. Ne? Genau, also steht das ja quasi jetzt sehr kurzfristig an. iPad 9. Generation soll aussehen wie das iPad Air 3. Das 3er ist ja das Neue, was so aussieht wie das Pro. Mhm. Das heißt also, tada, sie würden wohl tatsächlich jetzt bei allen Geräten außer dem Mini, scheinbar auf das neue flache Design gehen.
Aber, Entschuldigung, so weit war es noch gar nicht. Nee, du hast noch stehen, bleibt aber bei 10,2 Zoll.
Bildschirmgröße werden sie
aber hat das nicht. Eher nicht auch 10,2?
Das hat, glaube ich, 10,7 oder sowas.
10,9. Echt, ist das nur so wenig Unterschied? Okay, ja, das kann sein. Ja, kann durchaus sein.
Ja, auf jeden Fall.
Okay, also machen sie
quasi damit dieselbe Größe.
Machen sie da quasi auch die Ränder weg und halt Fullscreen-Display. Und ja, gut, okay.
Ja, also die Hypothese war, dass es wohl bei den Features bleiben soll, dass es also ein laminiertes Display sein soll. Bisher haben sie ja immer diese nicht laminierten, günstigeren Displays in den iPad ohne was benutzt. Ne? Anti-Reflective Coating, P3, True Tone wäre angeblich alles drin. Da bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher, ob das stimmen wird, weil ich würde schon annehmen, dass sie, dann hätten sie ja noch nicht mal mehr ein Verkaufsargument für das Air, geschweige denn für das Pro, was nämlich übrigens in derselben Gerüchte in demselben Artikel auch noch erwähnt wurde. Und zwar hieß es, dieses Jahr bei dem iPad Pro sei keine Änderung geplant, außer dem Prozessor. Das wäre schon ein bisschen lahm.
Schon
ein
langweiliges Update, ja. Mhm. Auf der anderen Seite, was sollen sie reinmachen? MagSafe wird nichts für die iPads, glaube ich.
Ja, aber sie haben das letztes Jahr schon gemacht. Das ist ja nicht
passiert. Ja, Moment, da kam LiDAR rein.
Ja, aber LiDAR.
Ja,
also komm. Ein Sensor mehr. Also.
Ja, aber das hat ja niemanden gejuckt, so wie es gefühlt auch bei den iPhones kaum jemanden gejuckt hat. Ich weiß, also viele Leute haben da keine Use Cases.
Moment, für, ne? Mit dem LiDAR-System funktioniert diese Messen-App ganz toll, weil der super Kanten erkennt.
Ja, habe ich auch gemacht.
Also gerade hier so Tischkanten funktioniert großartig. Ja, ich benutze das jetzt auch nicht tagtäglich 50 Mal, weil wenn ich jetzt Handwerker wäre, dann würde ich mich doch eher auf meinen Zollstock verlassen, weil so genau ist das Ding dann doch nicht. Aber großartig eigentlich. Ja, die Use Cases fehlen noch. Ich bin ja immer noch der Meinung, der LiDAR-Sensor ist eigentlich nur für die Apple Glass. Dafür soll er später da sein, aber gehen wir gar nicht hin. Aber es wäre ein bisschen schade. Also die Pros nur neuer Prozessor und hier, das war's. Also ein bisschen wenig. Also ich hätte wenigstens mal noch irgendwie OLED, Mini-OLED, auch Mini-LED oder irgendwas dann. Aber warten wir es ab. Also weil, wie gesagt, nur Prozessor. Dass das iPad Air, iPad 3, ne, boah, iPad der 9. Generation dann so aussehen soll, finde ich nett. Du hast dann ja eine Line vom Design. Aber du hast vollkommen recht, wenn es quasi alles kann, was das R kann, ist die große Frage, wofür brauchst du noch das R?
Genau. Also. Und das Pro. Also bei allen beiden. Also,
stimmt, die werden sind eigentlich das alle egal dann. Wobei, können alle diese tolle Tastatur?
Ja, ja. Ne? Also die R3, die können jetzt auch die Tastatur. Also die haben dieselben Konnektoren.
Okay. Auch diese ganz neue, wo man kippen kann und so? Ja, diese genau. Sauteure?
Ja, das ist ja dieser Smart-Connector. Die können die alle.
Genau. Das haben die alle drin. Das R3 ist ja nur ein Ticken kleiner.
Ja, ich hätte gedacht, aber trotzdem, das passt irgendwie nicht. Ist nicht kompatibel, keine Ahnung.
Nee, hatten sie in diesem Zuge extra gezeigt in den Tests, dass das passt. Das weiß ich ganz genau.
Krass, okay. In der Tat. Was soll ich dann noch mit dem, also wegen einem bisschen besseren Prozessor, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, mit einem Pro, ne? Oder mit dem M? Ja. Das wäre also, dann in der Tat eine große Frage. Also außer die Kamera. Steht,
ja, aber deswegen bin ich auch nicht hundertprozentig sicher, dass das stimmt, weil man muss ja immer die Gerüchte hinterfragen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie gar nichts Innovationstechnisches in der Schublade hätten, wo sie irgendwie noch ein bisschen was pushen können, weil man erinnere sich mal an Mini-LED. Haben wir ja auch schon oft genug drüber gesprochen, als Gerücht so im Sinne von, ja, soll 21 kommen. Ist natürlich weiter so, ne? Die ganze Gerüchteküche ist voll mit Mini-LED weiterhin. Ja, Mini-LED kommt jetzt wirklich, wirklich. aber es weiß immer noch keiner, wofür, warum, weshalb, wann.
Oder oh, das
könnte natürlich sein,
das jetzt, dass
da jetzt was kommt.
Das wäre jetzt eine super Überleitung zum übernächsten Thema gewesen.
Bevor wir aber das machen, wollte ich eigentlich noch gesagt haben, weil wir eben von LiDA gesprochen hatten, da gab es nämlich auch ein ganz kurzes Gerücht, dass das iPhone 13 jetzt in allen Varianten LiDA drin haben soll. Soll also heißen, Apple hat da schon irgendwie scheinbar Druck, das irgendwie überall hinzupuschen, was ich schon faszinierend finde, wenn das stimmt, ne? Auch mal wieder vorausgesetzt. Und es scheint nicht so teuer zu sein, wie ich jetzt getippt hätte.
Ja, scheinbar.
Ich hätte das eher als ein Pro-Feature eingeschätzt, aber wenn das jetzt wirklich in alle Geräte reinkommt, dann muss das ja günstig und interessant sein. Ne? Weil man baut das ja nicht ein, wenn man keinen Use Case dafür hat.
Ja, ja, also irgendwas scheinen sie da zu forcieren und das nicht nur rein aus ihrem AR-Sinne. Also wie gesagt, die Messen-App ist ganz toll. Habt ihr damit mal Größen gemessen, zufällig? Oder du, Daniel, weil ich glaube, das geht nur mit LiDA. Der zeigt dir nämlich, wenn du dann, nimm mal die Messen-App, dann nimmst mal deine Tochter dann ins Visier und hältst einfach nur auf deine Tochter auf, dann kommt so schön so animiert so ein Balken und zeigt dir, wie groß sie ist.
Nee, das
muss noch nicht man machen, finde ich total nett. Das kann die halt auch. Ich meine, das geht nur mit LiDA, bin mir aber nicht ganz sicher, aber ich habe schon x-mal probiert, also es klappt. Vertut sich ja, mal um 1-2 Zentimeter, ne? Aber klappt echt. Vor allem finde ich das halt typisch Apple, wenn ist es auch schön gemacht, ne? Die Person, die muss, glaube ich, gar nicht ganz mit den Füßen drauf sein, aber mit Kopf natürlich schon. Und dann siehst du richtig so schön, wie der Balken hochanimiert, zack, und dann da stehen bleiben, dann sagt er irgendwie, keine Ahnung, 1,73 Meter oder so. Das finde ich ganz nett.
Ja, lustig. Also ich vermute mal, dass sie das mit AR-Kit gemacht haben. Da ist ja das drin, dass man die Körperpositionen erkennen kann und auch die Größen evaluiert bekommt, also so Schätzungen bekommt. Und könnte sein, dass man das davon schon ableiten kann oder dass sie da dann zusätzlich noch LiDA einsetzen. Das habe ich mir noch nicht weiter angeschaut.
Also das finde ich ein ganz nettes Feature. Ansonsten, ja, LiDA ist super genau mit AR-Kit super genau mit LiDA und ganz toll und funktioniert wirklich 10-mal besser, gerade bei wechselndem Licht und, weil das halt mit LiDA alles viel, viel besser funktioniert. Und auch die Ecken.
Aber das kann nicht das Ende sein.
Nee, genau. Also ich bin immer noch der Meinung, dass das Ziel von dem ganzen Spaß ist die Glasses. Und die werden da Testdaten sammeln mit, wenn die Leute das verwenden. Und ja, sie benutzen es auch bei den Fotos beim iPhone Pro. Aber
ja klar, dafür ist das super. Ja, also um hier Tiefenabschätzung zu machen und sowas, dafür ist dieser Sensor ja prädestiniert.
Ja, dafür ist er total genial. Ne? Das merkst du auch, das funktioniert super. Ne? Ja. Also, aber ja, nett, dass es kommt. Also wenn es für alle kommt, ist mal ganz cool, wenn man es braucht. Aber wie gesagt, ich warte immer noch auf den riesigen, ich frage mich immer noch, dieses Spiel, was die mal hatten, mit dem Steine abschießen und den Bällen, hat die mal bei der WWDC gezeigt. Thorsten kennt das, glaube ich, auch noch, ne? Ja, das fand ich großartig. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Das wäre eigentlich mal so ein cooles Trinkspiel. Das wäre eigentlich für jeden daneben geschossenen Ball muss was trinken. Das wäre super.
Und derjenige, der das iPad schrottet, der muss eine Runde schmeißen. Also,
nee, das sollte iPad natürlich
Kneipenrunde schmeißen.
Aber gut.
Ja. Ja gut, du darfst
überraten. Ja, genau. Wir waren ja eben bei Mini-LED und es kommt wirklich, wirklich dieses Jahr. Und von diesem wirklich, wirklich dieses Jahr kommt mein Lieblingsthema und zwar die Apple AirTags. Sie kommen dieses Jahr wirklich.
Wirklich, ja. wirklich.
Genau. Nee, dieses Jahr wirklich und nächstes Jahr erst wirklich, wirklich.
Und ja. Hatten wir das nicht schon letztes Jahr gesagt?
Das kann natürlich auch sein. Wir müssen nochmal in die Vergangenheit zurück. Wir kontrollieren das. Ja, Fakt ist, es sind natürlich wieder Gerüchte aufgekommen in der Codebase und in iOS
ja.
und überall.
Also es kriecht sich so weiter rein, oder? Also es macht weiterhin genau diesen
ich finde,
passiert weiterhin so, wie es bisher auch gewesen ist, dass immer wieder nur so Kleinkram
genau. kommt. Also ich finde, kriegt es wieder zurück, weil es war ja schon mal in der Codebase und in ich glaube sogar in iOS 13 irgendwo vor einem Jahr. Mhm. Wo alle gesagt haben, steht kurz bevor und dann war es weg. So, und jetzt kriegt es wieder zurück mit iOS 14. Punkt, keine Ahnung, wo es drin gefunden wurde. Und ja, wo man sich dann so denkt, ja, aber irgendwann ist die Kuh doch gemolken, Freunde. Also, weiß ich nicht. Irgendwann ist keine Ahnung, ist das Eis gegessen. Irgendwann muss das Ding ja auch mal kommen. Und
bis dahin haben eh alle MagSafe und dann kauft keiner mehr.
Kann natürlich passieren. Also, witzig fand ich es in Verbindung noch mit den News, das Teil, die schon den Bluetooth-Tracker haben, wohl auch an einem Objektfinder mit Ultra-Wideband arbeiten. Mhm. Und ich saukomisch fände, wenn die jetzt vorziehen. Dann breche ich ab.
Ja, genau. Da kann man jetzt, wenn man ein bisschen orakelnd sich das Ganze anschaut, kann man jetzt zwei Varianten sich vorstellen. Also erstens, Teil wird keinen UWB-Chip im iPhone nutzen können, solange der nicht von Apple ist. Also sie müssen auf der Seite zum Finden von einem UWB-Gerät die API von Apple benutzen. Ansonsten, also sie müssen den UWB-Chip von Apple benutzen können, sonst kommen sie nicht in die Lage, ihre eigenen Teils finden zu können.
Fällt mir gerade ein, gibt es eine Möglichkeit, an den U1-Chip zu kommen?
Ja, es gibt eben eine Ranging-API, die allerdings momentan nur U1-Chips untereinander findet.
Ah, okay.
Ich habe mir die noch nicht genau im Detail angeschaut, wollte ich mal ein bisschen drauf schauen. Aber die ist ja seit 14 jetzt drin und die kann auch dieses Ranging unter U1-Chips machen. Wollte ich jetzt eigentlich, als ich die HomePod Minis bekommen habe, mal anschauen. Habe ich noch keine Gelegenheit gehabt. Werde ich vielleicht mal tun jetzt. Aber es geht halt eben darum, dass die sich dann untereinander rangen können und das auch mit Sicherheitshandling und allem so gemacht ist, wie man sich das bei Apple vorstellt. Ich hatte zumindest dann zur WWDC mal ganz kurz drauf geschaut. Und letzten Endes, wenn jetzt Teil wirklich ein UWB-System liefert, sie werden nicht ihren Chip ins iPhone bekommen, also müssen sie das benutzen können, was Apple macht. Entweder die erweitern dann ihre API, das müsste aber dann Teil schon wissen, sonst würden sie jetzt nicht ein Produkt auf dieser Basis entwickeln. Oder, was natürlich auch sein könnte, es gab ja bezüglich der AirTags auch immer wieder die Gerüchte, dass das in ein Ökosystem einfließen soll, wo auch andere Hersteller selber
Sachen genau.
mit U1 anbieten können. Sollen oder kompatibel anbieten können sollen. Und das könnte ja tatsächlich sein, dass wir hier von diesem Ökosystem sprechen, was dann jetzt tatsächlich dann wohl scheinbar in den Startlöchern steht, was ja wirklich dafür sprechen würde, dass die AirTags auch kommen, weil die würden logischerweise wahrscheinlich zur selben Zeit kommen.
Ja, ich finde es gut, dass du auch so oft wirklich sagst, das passt voll zum Thema. Auch wenn es wahrscheinlich unbeabsichtigt war, aber es passte so schön. Aber ich bin, also ich wie gesagt, ich fände es unglaublich lustig, wenn diese API käme, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass Apple die veröffentlicht, bevor ihre eigenen Sachen da sind, so richtig.
Genau.
Trotzdem finde ich den Gedanken lustig. Also da kommt halt der Gedanke an AirPower zurück, die sie ja partout nicht fertig gekriegt haben und hinbekommen. Und dann einfach die Konkurrenz kommt und so nach Motto so, was wollt ihr eigentlich hier? Geht doch. Wo ich mir so gedacht habe, so aua, mhm. Ja, da muss auch, also da muss dann das Team auch da sitzen und sagen, oh Mann, ey. Die haben sich wahrscheinlich direkt von der Konkurrenz eine gekauft, die aufgeschraubt und geguckt, wie haben die das gemacht?
Ja, im ersten Moment hatte ich das auch gedacht. Aber sie beherrschen UWB, ja, sonst wäre das ja nicht in den iPhones funktionierend drin. Ne?
Ja,
das ist ja schon länger da drin.
Also, ja, am Anfang.
Sie hatten noch genug Zeit, das zu testen.
Ja, ja, das stimmt. Also, ich sehe in diesem UWB allgemein eine große Zukunft, gerade was die Hausautomatisierung angeht und auch in diesen Apple AirTags. Ich stelle mir immer noch vor, ich klebe die mir irgendwo in die Bude und das Ding weiß dafür genauer, wo ich bin. Und ich kann bessere Automationen machen, muss mich nicht auf Türkontakte vielleicht verlassen, sondern das lässt sich relativ gut bestimmen und sowas. Das sehe ich immer noch als coole Automation. Also als Möglichkeit.
Ja gut, die Möglichkeiten sind da ja relativ umfangreich, da hatten wir auch schon mal länger drüber gesprochen. Was sie dann davon umsetzen werden, ist halt alles dann nochmal relativ. Momentan kann diese API ja nicht mehr als Android U1 finden und rangen. Also ja, das ist noch nicht High-Level, aber logischerweise die High-Level-API, die käme ja dann jetzt auch erst in dem Zusammenhang.
Sie zeigen ja die Grundidee mit der Idee des HomePods und der Musikverfolgung. Das ist ja so ein bisschen eine Idee. Und wenn ich mir das jetzt ausweite und ich spanne jetzt mal Netz für U1 in meiner Bude und der weiß dann, ey, der Sascha ist jetzt im Bad, also mache ich das Licht an, dann geht er durch den Flur, dann mache ich das da an, dann geht es wieder aus, wenn er weiter ist. Das ist super. Da brauche ich die ganze blöde Kontakt- und Bewegungssensorik, die dann irgendwie durch Logik mal nicht funktioniert, brauche ich nicht mehr. Das wäre schon sehr, sehr cool. Ich meine, das ist blöd, wenn dann einer zu Besuch kommt, der das nicht hat und rennt durch die dunkle Wohnung.
Und ja, dafür gibt es ja dann diese Anhänger.
Stimmt, gute Idee.
Tada.
Vollkommen richtig, ja. Da kriegt jeder Besucher so einen Anhänger an den Gürtel. Wenn ihr dann zu mir kommt, sage ich, ja, damit ihr mir nicht vor die Wände lauft.
Ja, das Einzige, was nicht zu dieser Theorie passt, das ist, dass in der aktuellen Apple Watch kein U1 drin ist.
Doch.
War das nicht genau das, wo keiner drin war?
Doch, ich meine, genau in der ist auch eine reingekommen. Ich gucke gerade, ich habe eh die Apple-Seite auf. Ich bin mir auch nicht 100% sicher, deswegen gucke ich gerade auch
noch. War das nicht das, wo wir im Sommer gesagt hatten, dass genau das gewesen, wo ich den U1 erwartet hätte und er nicht kam?
Na, jetzt bin also ich auf jeden Fall ja. Irgendein Gerät war es, das stimmt.
Ja, irgendwo hatten wir das gesehen.
Ja, ja, ich meine auch. Also, aber ich hätte jetzt geschworen, da ist einer drin. Boah, wenn es jetzt eine Seite gäbe, wo einfach die technischen Daten stehen, wäre das Ganze ja schon viel einfacher, ne?
Das Googlen fällt jetzt auch nicht mehr leicht bei den Generationen ohne eindeutige Nummern.
Nee, normal gibt es oben immer einmal technische Daten. Das gibt es hier natürlich jetzt nicht, sondern hier gibt es nur warum Apple Watch. Oder ist das, weil ich die Seite hier nicht groß genug habe? Nö. Ich kann es nämlich nur in diese Überblickseite und da sind 800 Informationen. Und ich auf weitere Infos gehe, gucken, was hier steht.
Ja gut, ich erzähle mal kurz noch ein bisschen weiter. Ja. Lass den Sascha gerade noch einen Moment suchen. Wir hatten eben erwähnt hier, John Prosser hatte da so ein Video von der Verbindungsanimation von den AirTags gezeigt. An der Stelle haben wir jetzt das erste Mal ein Bild bekommen, welches wohl tatsächlich dem Original AirTag entspricht. Bisher gab es ja immer nur Renderings, die irgendjemand auf Ansage gemacht hat. Ich werde den Link in die Shownotes packen, könnt ihr euch mal anschauen. Im Prinzip, man kann natürlich die Größe nicht abschätzen, weil das halt eben einfach so diese Animation ist, die man auch bei den AirPods sieht, wenn man die verbunden hat, die sich dann so einmal rund dreht und das Produkt einmal so in 3D zeigt. Lässt sich natürlich nicht einschätzen, aber das sieht so aus, als wäre das irgendwie eine weiße, softe, abgerundete Seite, die weiß ist und dann eine Seite, die so aussieht, wie als wenn sie eine Metallfläche wäre, die erinnert so ein bisschen was an die Rückseite von der Apple Watch oder hat sie mich zumindest erinnert, weil da auch so rund die Produktinformationen von Apple drauf
stimmt,
waren.
Stimmt, ja.
So, und wenn ihr das gesehen habt, dann ist das leicht erklärt. So, und letzten Endes, es erinnert mich an etwas, was man als magnetisch irgendwo hinpappen kann. Ne? Also so, was ich so an den Kühlschrank pappen könnte. Ne, so. Diese Metallscheibe, die lädt dazu ein. Ne? So, das könnte halt eben
ja, Magneten Apple, drin Apple und Magneten haben ja eben gut. guten Draht.
Ja, genau.
Schon länger. So. Also, kurz zur Info, die hat ein
Ohrenschmuck. Ja. Oh, da haben wir doch.
Ja, okay. Sie hat einen, aber ich frage mich jetzt dafür gerade, ich weiß auch noch, wir haben gejammert, irgendein Gerät hat es nicht. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, welches. Mhm. Ach, das iPad, kann das sein? War es vielleicht beim iPad?
iPad, ja, bei dem hätte ich aber auch jetzt nicht zwingend erwartet, dass
das nur eins kriegt. Nicht,
also. Obwohl doch für AR-Anwendungen und so hättest du jetzt wahrscheinlich so das beim iPad. Ja. Könnte sein, dass wir das gemeint haben.
Ja, also auf jeden Fall, die Apple Watch hat eins und einen. Und
okay, gut, sehr gut, dann passt das ja
doch. Ja.
Sehr gut, denn das wäre natürlich dann genau das, wenn du das wirklich so machen willst, dann wäre die Watch ja das einzig Sinnvolle, weil zu Hause trage ich ja auch nicht die ganze Zeit mein iPhone in der Hosentasche in der Gegend rum.
Genau, so. Also das wäre dann schon, ja. Aber nicht, dass hier einer denkt, wenn man dann zu mir kommt, kriegt man dann automatisch eine Apple Watch Series 6 geschenkt. So funktioniert das Ganze hier nicht.
Nein, bitte an der Tür wieder abhängen.
Ja, genau. Oh, aus Versehen habe ich meine 5er dahingegangen. Entschuldigung.
Ja, gut. Okay, so viel zu den AirTags. Sind wir mal gespannt, ob da was zu passiert. Und ja, gut, also abwarten. Mehr können wir momentan sowieso nicht tun.
Ja, also ich feiere, wenn die draußen sind. Endlich mal.
Ja.
Das steht fest.
Sascha feiert ja nie.
Nee, deswegen, ich feiere grundsätzlich ja nie, deswegen ich bin einfach froh, wenn das Thema mal erledigt ist.
Ja, genau. Wir feiern alle hart hier.
Genau. Dann mach ich so ein paar Tütchen auf dem Kopf, ja. Wenn man die Folge macht.
Ja. Mach mal das
nächste. Ja, genau. Also das nächste Thema fand ich auch sehr, sehr spannend, auch wenn es viel zu verspätet ist eigentlich. Aber Apple plant Netzteile mit GaN-Technologie. Da hat der Daniel ja schon letztes Mal was drüber erzählt, in der letzten Folge, wo er über die Netzteile geredet hat von Anker.
Gutes Timing, ja.
Ja, genau, und worum es eigentlich geht, die sind viel kleiner. Das haben wir ja schon bei der Vorstellung vom Daniel gesehen. Das ist einfach vom Platz her sind die Dinger deutlich kleiner, bei selber Leistung. Weil wir wissen alle, der Größenvergleich ist brutal. Ja, also wenn man jetzt, warte mal, ich kann mir gerade mein MacBook nochmal ausstecken, mein altes, ich habe ja hier gerade mein privates 15 Zöller Pro. Und ja, wenn man jetzt mal das hier nimmt, das ist das, was ist das eigentlich? 80 Watt, glaube ich, bei den alten auch, ne?
85.
Kann ich nicht lesen. Ja, 85 vermutlich. Mhm. Und dagegen, das sind 60 Watt von Anker.
Boah. Ne? Kann man jetzt in dem Verhältnis noch nicht gut sehen, aber das, was ich letztes Mal gezeigt hatte, war ja krass. Ich habe es leider gerade nicht hier liegen, aber die kleinen 30 Watt Dinger, die diese Pinnüppels, die sind halt eben besonders krass klein. Ne? Also, ja, da ist es ja, genau.
Ne? Alles das, parat das hier, schon. Alles parat. Ich habe mich vorbereitet.
Sehr gut.
Ja, also, das ist schon brutal als Unterschied.
Ja,
und, genau. Und wenn man überlegt,
vor allen Dingen, wenn man das mal vergleicht mit dem 20 Watt Lader beziehungsweise dem 18 Watt von Apple,
das
der ist ja riesig. Der ist größer als der 30 Watt Lader von Anker. Ne? So, und das ist so, dass den Vergleich, den man eigentlich machen müsste, hätte ich jetzt rauslegen müssen. Aber das ist halt eben brutal. Ne? Also das ist deutlich mehr Leistung bei kleinerem Volumen. Und dazu kommt ja noch, das hatten Sie hier in dem Artikel auch nochmal erwähnt, dass diese Technologie zusätzlich auch nochmal effizienter ist.
Ja.
Aufgrund dessen, dass der Takt höher ist, der auf den Trafo draufgeschaltet wird, ist dann die Effizienz von der Übertragung im Trafo besser. Und das Ganze ist halt eben auch noch deutlich kühler. Das heißt also, diese GaN-basierten Charger, die werden bei weitem nicht so heiß wie die klassischen.
Ja, also und da ist es ja, finde ich, also warum mich das immer so gestört hat, sage ich jetzt einfach mal, ist, weil ich es einfach schon ein bisschen schade finde, wenn ich so viel Geld für so einen Adapter bezahle jetzt bei Apple. Und dann kriegst du da auch noch, in Anführungsstrichen veraltete Technologie. Das finde ich schon, weißt du, wenn die Konkurrenz seit wohlbemerkt mittlerweile ja Jahren was Besseres hat, zu günstigeren Preisen, dann muss man sich ja schon fragen, warum muss ich jetzt bei Apple bei dem 20 Watt Adapter so viel bezahlen und bekomme so wenig, ne? So, das finde ich dann halt schon schade, deswegen finde ich die Info sehr, sehr gut. Natürlich blöd, wenn sie jetzt nie wieder beilegen, dann habe ich da erstmal nichts von.
Ja, und, das stimmt.
Und wenn ich dann sage, ich tausche die alle aus, dann haben wir ja wieder das Müllproblem. Also
ja, nee, das brauchst du ja auch.
Nein, Quatsch,
also, würde ich auch nicht machen. Ne, das ist ja genau der Punkt. Also sowas muss man ja jetzt nicht extra kaufen. Man kann jetzt einen für unterwegs kaufen, wenn die so super klein sind, ne? So wie der Atom One, den du gerade gezeigt hast. Und die anderen kann man ja zu Hause immer noch benutzen. Warum sollte ich jetzt hier zu Hause in meiner Steckdose nicht den Standardlader auch benutzen, den großen? Da spricht ja gar nichts dagegen.
Ja, ja, nein, das stimmt. Das ist natürlich, muss man ja auch nicht.
Ja, aber ich wollte gerade noch gesagt haben, als der 18 Watt Lader von Apple gekommen ist, ne, der kam ja mit dem iPad Pro mit dem flachen Gehäuse an der Seite das erste Mal, ne, also vor mittlerweile jetzt etwas mehr als 2 Jahren sind das dann, glaube ich. Ne? Und da bin ich schon enttäuscht gewesen, dass das kein GAN-Lader gewesen ist. Ne? Also der halt eben so riesig ist, ne? So wie jetzt eben der 20 Watt auch. Und das ist schon ein bisschen enttäuschend gewesen, weil halt eben kurz davor dann dieser Atom One von Anker gekommen war und auch von einigen anderen Herstellern, die gekommen waren in dem Jahr. Und das war halt eben gerade so der heiße Scheiß, wo jeder von redete. Und das hat mich schon gewundert, dass Apple dann da einen klassischen Lader beigelegt hat.
Ja, vor allem, wenn man auch überlegt, meine Schwester hat ja das neue MacBook Air und da sie in ihrer Kabelwelt noch nichts von USB-C hatte groß, habe ich ihr dann als Gratulation, dass sie endlich ein MacBook gekauft hat, wo ich mich sehr drüber gefreut habe, ein USB-C Lightning-Kabel erstmal geschenkt, damit sie auch mit dem Lader ihr iPhone laden kann und ihr iPad vor allem, weil das ja deutlich flotter geht. Das hat sie jetzt auch schon ein paar Mal gemacht und war schwer begeistert und gesagt, das ist ja was ganz anderes. Ich sage, ja, kann man mit USB-A und kann man das nicht vergleichen, wenn man USB-PD benutzt auf USB-C. Und ich habe ihr auch den Atom One, den wir gerade gezeigt haben, den 30-Watt-Lader geschenkt, den zusätzlich, weil sie hat ja einen 30-Watt-Lader von Apple, der ist aber brutal viel größer. Also der ist ja wirklich gigantisch dagegen. Also der ist so groß wie das 60-Watt-Teil hier von Anker. Ne? So groß ist der 30-Watt von Apple. Und ja, meine Schwester hat dann das Apple-Ding sofort eingemottet und hat gesagt, okay, ich leg den mal beiseite, falls ich den nochmal brauche. Und seitdem steckt einfach dieser 30-Watt-Lader da und damit wird, also von Anker, und damit wird alles geladen, das MacBook Air, iPad, alles großartig.
Sehr gut. So soll das sein.
Also, und sie hat sich auch sehr gefreut. Sie hat sich auch hinterher nochmal bedankt und hat gesagt, ey, das war eine super Sache, freue ich mich sehr drüber. Also über das MacBook, so wie auch natürlich über das Netzteil und das Kabel. Also ich war ja selbst so, ich weiß das noch, weiß ich gar nicht. Irgendwann hattest du mich zu USB-C gebracht, Daniel. Und da hatte ich auch den 30-Watt-Lader zuerst gekauft. Und gerade beim iPad Pro habe ich gedacht, das ist ja schnell voll. Ne? Also davor, wenn der Standard, das ist aber jetzt 12 Watt, glaube ich, ne? Standardmäßig. Bei meinem, wohlbemerkt. Ich glaube, da waren die 12 Watt bei.
Der alte war der 12
Watt. 12 Watt USB-A. Da konntest du ja, also wenn er mitgearbeitet hat, zeitgleich habe ich das Gefühl gehabt, das lädt überhaupt nicht. Jetzt mal leicht übertrieben.
Ne? Hat es auch nicht. Und deins war ja ganz hart an der Grenze.
Ja, und jetzt mit 30 Watt, das ist ja super. Also das, beim iPhone abgesehen, da hast du ja dann die super Fast Charging mit 18 Watt. Und da, wenn das mal brauchst, wie gesagt, das ist eh mal so eine Diskussion, hatte ich heute noch mit jemandem drüber gesprochen, der dann auch sagte, also ich verstehe auch dieses ganze 120 Watt Laden nicht, manche unterstützen irgendwie, das ist doch alles völlig übertrieben. Also das braucht man. Also mein Anwendungsfall, ich habe noch fast nie den Fall gehabt, dass ich irgendwie sagte, ich muss jetzt los, mein iPhone ist so knapp an der Grenze, ich muss mal ganz schnell eben was aufladen. Und da muss innerhalb von 2 Minuten 30%, habe ich noch nie gehabt. Also wirklich nicht. Also schon vor allem mit den neuen Geräten, die so krass lange halten, nicht mehr. Na klar, jetzt zu Corona, wo du eh wenig unterwegs bist, dann ist das iPhone am Abend immer noch hier 56%. Und ich habe heute schon viel Musik gehört damit und bin Bahn gefahren. Also ich war heute im Büro sogar. Ich war ja unterwegs. Ich habe telefoniert unterwegs. Ich hab heute ganz viel telefoniert auch damit. Also selbst wenn ich jetzt noch feiern gehen würde. Mhm. Ja, also wenn ich dabei kein Video schneide, dann reicht das.
Ich bin zu Hause gewesen. 67%.
Ja. Tada. Doch, was hast du bei Mini? Hast du das parat?
Ja.
Ja, 67. Das ist so das.
79, was ich aber ich hatte es auch den ganzen Tag am Rechner zum,
ja, okay. Ach so.
zum was, Debuggen. Also.
Ja, okay.
Schwierig. Ja, gut, okay, das gilt nicht.
Dafür habe ich immer die Firmen-iPhones, die unsere Testgeräte zum Debuggen, weil ich will meinen Akku nicht so ganze Zeit am Laden haben. Nutze ich immer lieber die Geräte, die dafür gedacht sind.
Mhm, richtig.
Aber schön, wenn Apple drüber nachdenkt, wäre super, wenn die vielleicht mit den neuen iPads kommen, wer weiß. Und vielleicht auch bei neuen MacBooks. Mal jetzt ganz hypothetisch. Also,
ich würde mal annehmen, dass sie die wahrscheinlich relativ unspektakulär einfach dann austauschen werden irgendwann mit einem Produktzykluswechsel, dann auch die neuen Netzteile einfach reinlegen und fertig.
Fällt gerade in dem...
Wenn sie noch reinlegen.
Mir fällt ja gut bei den MacBooks. Doch, also das sind so Hochleistungsdinger meist, ja, die hat ja nicht jeder zu Hause. Also das finde ich dann schon ein bisschen sehr hart. Aber was mir gerade komischerweise in den Sinn gekommen ist, müssen wir leider mal gerade ein anderes Thema noch, irgendwie iMac und externes Netzteil. Und dann flacheres externes Design. Mit den neuen M, was auch immer, Prozessor.
Ja, aber also eigentlich internes Netzteil mag ich sehr.
Ja, stimmt, mir fällt auch gerade ein, das dünner macht eigentlich nicht viel Sinn. Ne? Also ich habe sowieso schon auch bei meinem, ich habe ja den ersten, der so ganz dünn war hier mit Ende 2012. Ja, ist ganz nett, aber da ich die Rückseite nie sehe, ist mir das auch eigentlich ziemlich gegen. Ja, also da hätte jetzt auch jahrelang der Dicke stehen können, das wäre mir genauso wenig aufgefallen.
Ja, genau. Also letzten Endes muss einfach jetzt bedenken, derzeit haben sie da irgendwie ein 250 Watt Netzteil oder sowas drin. Bei dem M1 werden sie jetzt ganz anders den Stromverbrauch deutlich runterdrehen. Das heißt, sie können sowieso ihre Netzteilgröße reduzieren.
Ja, das stimmt.
Und dann hat sich das auch erledigt mit der Frage, ob sie das nach draußen verlegen. Weil das muss ja irgendwie Sinn machen. Glaube ich nicht, dass sie die so klein und dünn machen, die iMacs. Da muss schon noch ein bisschen Substanz sein, wenn die irgendwo stehen sollen.
Ja, ja, das stimmt. Okay, ja, außerdem muss auch der Fuß ja irgendwo halten, wenn er zu dünn ist. Ne? Ja, dann mach mal du dein Thema. Also was ist dein Thema? Das Thema. Aber du hast es eingefügt.
Ja, gut, deswegen. Ja, das ist auch nur so eine kurze Geschichte. Normalerweise sprechen wir ja nicht über Patente, weil das ist immer so der Hypothetical der Hypotheticals. Ja, Apple reicht tausende Patente im Jahr ein und die Gerüchteküche, die kaut ja jedes einzelne davon irgendwie dreimal durch den Wolf, bevor sie es abhaken. Und da sind ja alle möglichen Ideen drin, die halt eben Leuten einfallen. Vor allen Dingen, die müssen auch gar nicht mal realistisch sein. Man geht ja einfach nur hin, schreibt so eine Patentanmeldung, meldet die an und hat halt eben dann so einen Patentpool, wo man dann gegeneinander mit stinken kann. Das ist ja dann die Idee vom amerikanischen Patentsystem. Und desto mehr Patente man hat, desto besser. Deswegen sprechen wir normalerweise nicht drüber, weil das sind alles immer sehr hypothetische Dinge, wo keiner weiß, ob das jetzt realistisch ist. Aber manchmal sind da so Sachen drin, da denke ich mir dann so, das klingt ja nett, weil das irgendwie so wie ein praktischer Use Case klingt. Und in diesem Fall ging es jetzt hier darum, dass hier ein Konzept für Domänen in der Secure Enclave besprochen werden in diesem Patent. Die Secure Enclave derzeit ist ja ein spezieller Prozessor, der in den A-Prozessoren oder auch im M1 drin steckt und letzten Endes die Schlüssel sicher erzeugt und abspeichert. Die Schlüssel kommen überhaupt nicht raus, die privaten Schlüssel, die da von diesem Prozessor verwaltet werden. Und das ist halt eben per Design die sicherste Möglichkeit, um Schlüssel zu speichern, per se, wenn es jetzt hier um kryptografisches Speichern von solchen Schlüsseln geht. Ja, die Schlüssel erzeugen, überhaupt nicht rausgeben, nur referenzieren, abspeichern und dann halt eben dann da einen Kryptoprozessor zu haben, der dann direkt damit Krypto machen kann. Ne, so dass du von außen weder an den Schlüssel rankommst, noch auch jemals irgendwie drankommen könntest. Ne, das ist ja die Grundidee quasi von dem von der Secure Enclave. So, und jetzt bei den iPhones, beziehungsweise bei den iOS-Geräten, gibt es ja derzeit keinen Multi-User-Support, zumindest keinen echten. Es gibt so einen Pseudo-Multi-User-Support für die Schulgeräte, aber das ist ja irgendwie so nichts Halbes und nichts Ganzes. Deswegen lassen wir das mal außen vor.
Ich weiß auch nicht, ob es da über die Secure Enclave im Sinne von Touch-ID oder Face-ID geht, ne?
Ziemlich sicher nicht, ja, weil das ist genau der Punkt,
ja, das wird nicht gehen, also sie werden sich mit dem Passwort anmelden, die Kinder oder wie auch immer. Und genau. Darauf wird das basieren.
Ja. Genau, denn das ist ja letzten Endes hier der Punkt. Also wenn man jetzt mal, sagen wir mal hier, ist ja jetzt egal, Touch-ID oder Face-ID fähiges Gerät hat und sagen wir mal Face-ID, weil das ja schön dazu befähigt wäre, unterschiedliche Leute zu erkennen. Und du würdest halt eben dann jetzt separate Profile für die Leute anlegen wollen, wie man das ja auf dem Mac, ne, separate User anlegen wollen, wie man das auf dem Mac auch macht. Und dann müsste man aber jetzt diese Face-ID-Daten oder auch die Kryptoschlüssel müsste man jetzt, wenn das so ein geschertes System ist und wenn man das weiterdenken möchte, was den Sicherheitsfaktor angeht, dann müsste man ja diese Secure Enclave irgendwann sektionieren. Das ist das, was die hier mit Domänen gemeint haben, dass man also separate Teile von dieser Secure Enclave hat, wo dann jeweils nur derjenige rankommt, der gerade authentifiziert ist. Also nicht die gesamte Secure Enclave eine Einheit ist, sondern eben diese Domänenbildung.
Also dass sie quasi auch hardwaretechnisch getrennt sind. Ne?
Dann genau. Das und dann auch wirklich nur die Schlüssel und die Face-ID-Daten und von dieser Domäne für diesen Nutzer dann freigeschaltet werden und die anderen nicht zugreifbar sind. Ne? So stelle ich mir das vor. Ich habe das auch nur mal überflogen, aber das macht ja vollkommen Sinn. Und vor allen Dingen haben wir ja auch schon seit einiger Zeit immer wieder darüber gesprochen, dass wir das gerade beim iPad ja eigentlich dringend haben.
Ja, wollen. Das wäre absolut großartig. Also beim iPad haben wir schon länger drüber gesprochen, aber wir hatten es vor allem auch beim Mac besprochen, beim theoretischen iMac mit Face ID. Mhm. Ich stelle mir das halt super cool vor. Ne? Also ich stelle mir das ja so vor, dass du eigentlich nichts machen musst. Ne? Also ich bin jetzt angemeldet dann gehe ich weg vom Mac und das Ding ist gesperrt und dann würde meine Freundin sich hier vorsetzen und der erkennt sofort, das ist jetzt nicht mehr der Sascha und meldet sich auch sofort um in den richtigen Account. Ne? Also ohne, dass ich nochmal in die Auswahl muss und bla bla bla. Ne? Also genau. Das stelle ich mir so großartig vor. Wohlbemerkt nur bei gesperrtem Zustand. Weil es kann ja auch sein, dass ich jetzt sage, ich setze mich hier um, ne? Oder sowas. Dann will ich natürlich nicht, dass der Mac sofort sagt, ach, Wechsel, tschüss. Das kann ja auch mal sein. Also
das könnte man ja sogar noch einstellbar machen. Ich könnte mir sogar als Sicherheitsfeature vorstellen, dass er automatisch sperrt, wenn ich weggucke oder mich wegbewege.
Wenn er mich nicht mehr erkennt, zum Beispiel oder so, ja.
Ja, genau. Ne? Face ID im Allgemeinen am Mac fände ich eine großartige Sache. Oh, ja. Würde ich mir sehr wünschen. Oh ja.
Total toll.
Das kommt ja dann alles dazu. Also da werden sie dann auch sehr wahrscheinlich die entsprechende Secure Enclave dann für brauchen. Sie haben ja bisher nicht weiter erklärt, was in dem M1 zum Beispiel für eine Secure Enclave drin ist. Sie haben nur gesagt, Next Generation oder Latest Generation Secure Enclave. Ne? Mehr haben sie da ja zum Beispiel noch nicht zu gesagt. Könnte zum Beispiel sein, dass sie da auch schon dran arbeiten. Wobei vielleicht aber auch dann erst jetzt
ich denke, der
M1X oder ja, sowas.
Ich wollte sagen, nicht, wenn sie es unterstützen, dann erst im nächsten vielleicht. Wobei es kann natürlich sein, dass einfach bei dem Mac deaktiviert ist, weil er keine Face-ID hat oder sowas.
Ja.
Das kann natürlich auch sein, dass es schon fertig ist. Das also super genial, wie gesagt, ich stelle mir das großartig vor. Ne? Und dasselbe natürlich auch parallel zum iPad. Weißt du, jemand anders grabt das iPad und zack, der wechselt den User, geht da rein, fertig, total großartig. Also da, genau das ist etwas, was ich mir vorstelle, was absolut genial wäre. Also ich, jetzt habe ich noch nie groß Multi-User-Support auf meinen Macs, ehrlich gesagt, gemacht. Das waren immer meine. Und das war's. Aber auch ein bisschen aus dem Sinne von dieses, ich muss mich ummelden, bla bla bla. Und auch weil einfach der Nutzen noch nicht da war. Nur grundsätzlich, gerade beim iPad, großartige Idee. Also gar nicht mal, weil es darum geht, dass ich jetzt nicht wollen würde, dass meine Freundin in meine Daten guckt. Das wäre mir eigentlich noch völlig egal. Sondern für mich geht es da mehr darum, dass jeder auch seinen iCloud-Kram da drin hat. Mir geht das ja auf den Wecker. Also ich sehe das bei meinem Vater. Er ist sehr viel an seinem Mac und seine Frau geht sehr gerne, ist viel am iPad abends und sie hat aber dann ihre Sachen nicht, weil es nicht ihre iCloud hinterlegt. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, hinterlegt doch einfach ihre iCloud, ja, aber dann hat mein Vater wieder seine Sachen nicht. Ne, so. Und genau das ist ja das Dilemma, ne?
Ja, richtig. Sobald man hier eine Familie hat, ist das sehr schnell klar, wofür das gut ist, denn wir haben halt eben hier jetzt separate Geräte für mich, für meine Frau, für Töchterchen. Jeder hat sein eigenes, weil geht gar nicht anders.
Aber jetzt könnte man natürlich auch sagen, dann hat Apple ein gutes Geschäft gemacht. Wenn du für jeden dann einzelnes kaufst, würde ich auch keinen Multi-User-Support machen. Würde ich sagen, kauf lieber drei iPads, das passt schon.
Aber ja, da könnte man jetzt unken, aber andererseits ist das natürlich auch ein super tolles Feature,
ja, genau.
Wo die Leute sehr heiß drauf sind und wir kennen ja gerade Apple ist auch schon mal in der Lage, sich selber da sowas zu machen und sich keine Sorgen drum zu machen, dass sie da jetzt irgendwie Umsatzeinbrüche generieren würden.
Also, außer jetzt Leute, die zu viel Kohle haben, werden auch nicht jedem ein iPad, also du hast ja nicht jedem iPad Pro gekauft, das wollen wir jetzt mal gerade hervorheben, ne? Also ich denke mal nicht, dass deine Tochter mit dem neuesten iPad Pro durch die Gegend rennt, sondern ich gehe mal von ausrangierten Geräten aus, wie das bei allen so ist.
So viele Pros hatte ich gar nicht. Meine Frau hat mein Vorgänger Pro, so viele gab es ja davor gar nicht. Und Töchterchen hat, glaube ich, das R2. Das ist, glaube ich, ja.
Das R2. Also deswegen sage ich ja, ne? Und es ist ja auch nicht so oft, sage ich mal, dass man wirklich zeitgleich da dran muss. Ne? Also wenn jetzt mal abgesehen von der Fallsituation, beide machen Homeoffice jetzt oder sowas, ne, und brauchst Gerät, dann ist das ja immer noch mal was anderes. Ne? Aber dass man jetzt völlig hundertprozentig zeitgleich gerade an einem iPad sitzt, ne? Also es ist ja die Situation sehr oft, der eine sitzt, ich sag mal, ich würde jetzt da sitzen und guck Fußball. Ja, so, jetzt wäre natürlich super, meine potenzielle Freundin fände auch Fußball ganz toll und würde mitgucken, aber nehmen wir mal an, das ist vielleicht auch nicht so oder gerade das Spiel ist nicht spannend und sie sagt, ich will jetzt, keine Ahnung, Schuhe kaufen, weiß ich nicht. Ja, soll es kein stereotypisches Verhalten sein, bevor irgendwelche Klagen kommen, aber sage ich jetzt einfach mal irgendwas mal. Dann wäre es ja super, wenn man eben, wie gesagt, immer seine Daten parat hat. Man hat seine Notizen und sowas, weil du hast ja irgendwas gemerkt oder auch meine Favoriten im Safari. Vielleicht meine Tabs, die ich mir geöffnet habe aus einem Grund X. Ja? All sowas, das wäre schon, ist eigentlich schon mehr als überfällig.
Es gibt so viele Use Cases, wo das sinnvoll ist. Ja, wenn du mal ein Kind hast und du siehst hier, ne, die Töchterchen ist ja hier mit großer Freude hier so Kinderhörbücher am Hören, die es bei Apple Music massenweise gibt. Das haben wir irgendwie 3 Tage lang über meinen Account gemacht. Dann war mein Account voll mit Empfehlungen und Kram für Kinderhörspiele. Und dann habe ich gesagt, nee, das können wir nicht weitermachen. Ja. Und dann habe ich ihr dann ihren eigenen Account, den ich sowieso schon sichernderweise, Apple ID hatte ich schon eingerichtet, relativ schnell nach der Geburt, muss man ja sichern.
Nerd.
Hint. und dann habe ich ihr dann gleich einfach da ihre eigene Apple ID eingerichtet und seitdem hört sie da jetzt mit Family Sharing natürlich dann entsprechend konfiguriert, hört sie das. Family Sharing hatte ich sowieso, allein schon zum Teil mit meiner Frau wegen Apple Music, das lohnt sich ja schon für 2 Leute dicke und sie kam dann einfach mit dazu und das funktioniert halt eben großartig, was ja interessanterweise an vielen Stellen noch nicht sauber integriert ist in Deutschland, wo ich gerade dran denke, ne? Die HomePods in Deutschland switchen ja noch nicht die Profile, was sie angekündigt, wo sie ja groß von erzählt hatten.
Ja, klar.
Was ein bisschen nervig ist, aber gut, Da fährt sie das iPad.
Was mir gerade noch einfällt, der Apple TV kann das ja dummerweise auch schon. Ne? Da kannst du auch schon mehrere Leute auswählen.
Ja, aber das ist irgendwie kaputt komisch. Oder komisch kaputt. Ich habe das seit letztem Jahr mit tvOS 13 ja letzten Endes schon geben sollte. Das hat einfach nie funktioniert.
Das soll ja irgendwie, das geht ja nur, glaube ich, um die Apple TV Plus Inhalte und um die TV-App, die sich da synchronisieren soll.
Ja, du sollst halt eben letzten Endes quasi zwischen deinen Apple-IDs umschalten. Ne? Und Apple kann dir dann halt eben dann in den eigenen Apps dann entsprechend dann da den Kontext-Switch machen. Das Problem dabei ist erstens, dass Third-Party-Apps da, glaube ich, nicht rankommen, weil ich kenne keine App, die das irgendwie versucht hätte, so abzubilden. Im Gegensatz dazu, alle anderen Streaming-Apps, die ich kenne, machen das halt eben vorher mit einer Abfrage von ihren eigenen
Profilen. Ja, genau.
Und dann kam noch dazu, dass mit tvOS 13 das überhaupt nicht möglich war, das einzurichten für mich. In der Home-App sollte man das eigentlich einfach einschalten können und dann sollte das auftauchen in tvOS da in dieser neuen Sidebar, die dann eingeführt wurde. Und dann haben sie es irgendwie gefixt, kaputt gefixt, noch mehr kaputt gefixt. Das klappt da bei mir einfach die ganze Zeit nicht. Mit tvOS 14 ist es dann jetzt so geworden, dass man die hinzufügen kann. Jetzt habe ich aber dauernd Dubletten. Jetzt habe ich meine Frau momentan zweimal drin, weil ich sie einmal hinzugefügt habe in Home und dann sie sich selber.
Okay.
Und jetzt wissen wir nicht, wie wir das wieder wegbekommen sollen.
Das haben wir nicht. Daniel
verschwindet immer nur einer.
Daniel hat zwei Frauen, und sehr gut.
Zweimal dieselbe.
Ja. Zwillinge, eieiei. Solange deine Frau nicht nach Hause kommt und sagt, was macht die Frau da im Apple TV? Dann geht's ja noch. Also, die Technik spielt einem schon mal einen Streich. Das ist schon, grundsätzlich
gut.
Multi-User-Funktion, großartige Geschichte, würden uns sehr freuen. Mhm. Nehmen wir das mal auf für die neuen Geräte und entweder iOS 14.5 oder für iOS 15.
Das darf auch von mir aus 15 sein, aber ich würde schon gerne mal langsam was in die Richtung sehen tatsächlich.
Die Frage ist, du wirst, ob du dann komplett neue Hardware brauchst, das heißt so nach dem Motto, ja, nur die mit der 90Q und Clav können dort, oder ob es halt so heißt, nur die mit der 90Q und Clav machen das über Face ID. Die anderen müssen halt ein Passwort eingeben.
So verkaufen sie ihre iPads.
Stimmt. Ja. Und wieder ein Geniestreichen.
Ja, du musst ja immer nur wissen, wie du die Leute dazu bekommst, die nächste Generation
zu kaufen. Ja, stimmt, hast vollkommen recht. Gute Sache. Ja, dann kommen wir zu unserer sonstigen Sektion, oder?
Jo.
Und zwar der HomePod Mini. Funktioniert jetzt ab HomePod OS 14.3 auch mit dem 18 Watt Ladegerät. Das ist unglaublich. Hat der davor gar nicht damit funktioniert tatsächlich?
Ja, ich habe es auch nur reingeschrieben, weil ich ein bisschen schmunzeln musste, dass Leute das überhaupt ausprobiert haben. Man muss noch mal bemerken, bei dem HomePod Mini ist ein 20 Watt Netzteil dabei. Ne?
Hatten wir ja schon drüber gesprochen. Ganz ehrlich, ausprobiert hätte ich es jetzt auch.
Ja, das Lustige ist, als ich es gelesen habe, dachte ich mir, das hätte ich mal ausprobieren sollen. Aber ich habe das Update schon installiert.
Scheiße, ja.
Weil ich habe ja tatsächlich einen 18 Watt Lader hier, den habe ich jetzt zumindest hier noch in der Kiste liegen. Denn wie beschrieben wurde, ich habe es eben, wie gesagt, selber nicht sehen können, dass er wohl vorher mit dem 18 Watt Lader einfach nur einen roten Kringel gezeigt hat oder ein rotes Licht. Also quasi so, geht nicht. So, und bei Third-Party-Ladern war das wohl zum Teil auch der Fall, aber wohl auch nur 18 Watt Lader.
Okay.
Weiß ich jetzt auch nicht genau. Habe ich, wie gesagt, nicht weiter ausprobiert und wurde ja weggefixt. Und es wurde halt eben jetzt gesagt, dass erstens die 18 Watt Apple-eigenen Ladegeräte, aber auch die 18 Watt Ladegeräte von anderen Anbietern und auch Akkupacks sogar jetzt vom HomePod Mini jetzt akzeptiert werden würden und dass das also dadurch jetzt deutlich.
Das mit den Akkupacks ist natürlich eine nette Idee, wenn du den wirklich mal irgendwie mit in den Garten nehmen willst.
Genau. Das werde ich auch definitiv mal ausprobieren. Ich habe ja hier einige Akkupacks und hört sich so schlimm an. Nee, zwei, ein großes und ein kleines. Und da freue ich mich ja immer über Use Cases. Man geht ja nicht raus, stelle ich den HomePod mal auf den auf dem Balkon mit dem Akkupack. Aber da ist es gerade ein bisschen kalt für, da muss ich noch ein bisschen schieben.
Ja, das würde ich dir auch empfehlen. Mach das mal besser, wenn die Temperaturen etwas gemäßigt sind. Mir hat meine Netatmo eben gemeldet, dass wir auf dem Balkon unter 3 Grad haben. Da habe ich mir gedacht, ui. Aber trotzdem, ja. Deswegen war ich eben weg, trotzdem habe ich die Heizung bei mir jetzt erstmal ausgemacht, weil mir ist hier drin viel zu warm. Ich habe schon die Socken, ich habe schon die Socken und Schuhe aus, meine Hausschuhe und die Socken und schon nur noch ein T-Shirt an, mir ist viel zu warm. Dass ich kann diese Heizung, ich kann hier nicht gut mit Heizung. Das, also ich wette, wir haben ja auch bestimmt 25 Grad drin. Nicht. Aber das ist übrigens so ein Thema. Ich
habe ja 22,6.
Ist übrigens immer so ein Thema, weil ich zum Daniel immer schimpfe, dass bei mir so warm ist und wir dann immer vergleichen und dann hat es wirklich warm. Und wie ich jetzt eben sage, wir haben hier 25 Grad, in echt haben wir hier 20,8 Grad in meiner Wohnung und Mist.
Gut, hier ist es jetzt auch warm, das ist ja mein Kapuff, wo ich jetzt die Tür zugemacht habe.
Und mir ist zu warm, also ich ziehe jetzt noch die Hosenbeine hoch von der Jogginghose, mir ist echt warm, ja. Also das, aber das liegt auch daran, ich habe es immer kalt, deswegen. Und dann, da ich jetzt gleich hier auch schlafen muss, habe ich die Heizung runtergedreht, weil ich habe Fußbodenheizung, brauche ja noch 2 Stunden, bis sie kühl ist. Deswegen, damit ich nicht hier sterbe.
Nachvollziehbar.
So.
Ja, also 25, 26 Grad ist bei mir so das Level, wo es dann wirklich warm wird. Im Sommer haben wir das hier drin auch geschafft.
Ja, gut.
Nein, ich sag nur, wo du gerade von der Temperatur sprichst, hier in dem Arbeitszimmer, das hat halt eben, ne, für die Leute, die das Video haben, die sehen das ja so ein kleines bisschen, das ist jetzt ein quadratischer Raum. Man sieht grob die Hälfte jetzt hier in dem Video. Das sind also 7,6 Quadratmeter. Ich hatte das irgendwann mal ausgerechnet. Und wenn ich hier die Tür zumache, logischerweise, wenn wir hier aufnehmen, dann ist hier halt eben sehr schnell dicke Luft. Und im Sommer hat man hier dann innerhalb von 1,5 Stunden locker 27, 28 Grad. Und dann fängt es an, heiß zu werden. Richtig heiß.
Ja, also im Sommer weiß ich gar nicht. Habe ich komischerweise gar nicht so drauf geachtet. Muss ich mal in der Historie gucken von der Netatmo. Aber weil ich habe ja Sonnenseite, also hier ist ja, sieht man ja das Fenster, hier kommt ja voll die Sonne rein. Ich habe hier Südseite, ich habe auch Südseitenbalkon, hier ist die ganzen Tag brüllende Sonne im Sommer. Ja, aber es
ist ging, auch.
Also ich muss natürlich die Rollos runter machen, sonst stirbst du tot, aber es ging. Aber wie gesagt, jetzt gerade im Winter, es ist immer so ein Mischmasch bei mir komischerweise. Manchmal ist mir zu kalt über Tag, aber dann ziehe ich mir besser einen Pulli an, als dass ich die Heizung groß anmache, weil mir wird mit der Heizung einfach zu warm. Ich weiß nicht wieso. Aber mir wird meist einfach zu warm. Und es ist ja nicht wirklich warm. Ich bin einfach irgendwie, kriege das nicht. Man darf nicht vergessen, ich habe vorher bei meinem Vater im Keller gewohnt. Und wie sich das für Informatiker gehört. Und hatte Fliesen und es war meist recht kalt. Also da konntest du heizen, die große Heizung voll anmachen, aber viel mehr als 21 Grad hast du bei Heizung auf 5 auch nicht dahin gekriegt. Und weiß nicht, irgendwie habe ich mich da scheinbar dran gewöhnt.
Wahrscheinlich.
Also es ist einfach Gewöhnungssache.
Aber da ist auch jeder ein bisschen anders. Ne? Geh mal in irgendein Büro rein. Du wirst es nie haben, dass irgendwie alle Leute sich einig darüber sind, dass eine Temperatur genau richtig ist.
Da brauchst du ja nicht ins Büro gehen, da musst du schon nur in den normalen Haushalt gehen. Dem einen ist zu warm, dem anderen zu kalt. Wie gesagt, ich weiß noch, wo mein Vater seine Klimaanlage neu hatte im Haus. Und er hat da fleißig geklimatisiert und seine Frau ist in die Sonne rausgegangen, um sich aufzuwärmen, wo ich mir gedacht habe, das ist ja eigentlich total paradox. Aber so ist das halt. Also ich bin dann immer ins Wohnzimmer gekommen, ich habe gesagt, ey Dad, hier frierst du ja ein. Ach echt? Und er sitzt so unter der Klimaanlage. Ich habe gedacht, boah. Aber gut, empfindet jeder anders. Aber deswegen war ich eben kurz auf dem Bild. Das war der Grund.
Ja.
So.
Gut, machen wir weiter, oder? Genau, eine kleine TSMC-Geschichte und zwar TSMC momentan ja gut dabei, sind ja jetzt schön ordentlich in der Massenproduktion von den 5-Nanometer-Chips. Das war ja jetzt mit dem A14 neu gekommen dieses Jahr bei Apple auch, die 5-Nanometer-Chips, ne? Und entsprechend sind die jetzt ihre 3-Nanometer-Produktion schon am Vorbereiten. Und ein interessantes Titbit hier aus einem Gerüchtebericht ist für mich gewesen, dass sie quasi on track sind. Also für 2022 die Massenproduktion geplant wird, was also dem zwei Jahre Abstand. Also bisher hatten sie das immer so, dass wenn ein Prozessor kam, kam dann ja ein Bump quasi im nächsten Jahr mit derselben Strukturgröße, zumindest jetzt bei den Apple-Prozessoren. Und danach in dem Jahr kam dann der nächste Shrink. Ne? So, das muss natürlich der Hersteller muss das ja hinkriegen. Das ist ja ein riesen Milliardeninvest, diese Fabriken dann jeweils aufzubauen und für diese neuen Strukturgrößen dann anzupassen und das Ganze auch dann mit einem Yield, also einem niedrigen Ausschuss, so hinzubekommen, dass man da auch brauchbar Chips mit fertigen kann. Aber in dem Sinne liest man hier also, TSMC ist on track für den 3-Nanometer-Prozess. Der soll sogar von den Werten, da gehe ich jetzt nicht mehr im Detail drauf ein, sogar besser sein, als er ursprünglich angedacht gewesen ist.
Meinst du vom Ausschuss oder von der Leistung des Prozessors?
Da gibt es auch unterschiedliche Leistungsdaten, wie zum Beispiel die Größe von einzelnen Elementen auf dem Chip. Ach so, okay. Und solche Geschichten. Das ist aber jetzt Detailkram, da müsste man zu viel ausholen. Wollen wir zumindest heute nicht mehr. Auf jeden Fall, sie sind also da jetzt sehr gut dabei, wie es heißt. Trial-Produktion läuft jetzt so langsam an. Das ist aber normal, dass das so lange dauert, bis man da also den Shakedown gemacht hat. Dauert das halt eben ziemlich lange. Weil halt eben wahnsinnig
komplexe 2022 Produktion. Hört sich auch, also für mich muss ich jetzt mal sagen, immer noch so weit an, weil ich irgendwie gedanklich immer noch in 2020 bin. Ich habe mich mit der 21 noch nicht so, wie das glaube ich bei allen ist, noch nicht so ganz angefreundet. Und das heißt, das ist ja schon nächstes Jahr. Also das ist ja nicht mehr so weit.
Genau. Richtig. Ne, und wenn dieser Hersteller sagt 2022 hier Mass Production, dann bedeutet das ja wirklich Mass Production. Ne? Also die hauen dann da Tausende von Wafern durch, Hunderte am Tag. Ne?
Ja.
Und das ist halt eben dann so eine Sache, das muss halt eben vorlaufen. Da muss Vorproduktion, Trial-Produktion gemacht werden. Die müssen gucken, ob das alles funktioniert. Die müssen die Qualität hochbekommen. Sie müssen nochmal Stopp machen, nochmal eine Maschine ändern. Das ist ja wirklich alles auch Mechanik, was er da macht.
So schnell läuft, ne? Man darf ja nicht vergessen, wie schnell sowas geht. Da gehört ganz schön Anpassung zu. Also das ist ja wirklich nicht mal mehr Millimeterarbeit. Das wäre ja schon.
Das ist schon
übertrieben, untertrieben.
Schon viel so. Kleiner.
Aber was ich witzig finde, ist, Apple soll die gesamte erste 3-Nanometer-Produktion reserviert haben. Ist überhaupt irgendwer anders in Sicht, mit 3-Nanometern zu produzieren? Also ich erinnere mich zurück, mit den 5-Nanometern ist Apple doch schon allen voraus. Oder gibt es sonst noch wer, der so produziert?
Also TSMC, ne? Wobei die jetzt schon eine Partnerschaft haben. Also deswegen, um gerade darauf erstmal einzugehen, deswegen scheinen sie jetzt wohl auch als erstes Vorgriff auf die 3-Nanometer-Produktion zu bekommen. Ne? Also exklusiv für eine Zeit, hieß es. Ne? Also für das Erste, so war das formuliert, hätte Apple jetzt als erster Zugriff auf 3-Nanometer dann 2022. Und danach kämen dann erst die anderen Kunden. TSMC ist ja ein Auftragsfertiger.
Ja, klar.
In dem Sinne, ich würde mal vermuten, ne, ich vermute mal, dass die eine gute Partnerschaft entwickelt haben. Ne? Apple legt eine Menge Geld hin, fordern dafür dann aber auch Leistung und TSMC ist in der Lage, das zu liefern und investiert natürlich dann auch entsprechend. Also wird da bestimmt eine Partnerschaft bestehen, die sich da gegenseitig befeuert, was das Finanzielle angeht, damit TSMC das stemmen will, denn das ist ja eine Kostenfrage
alles. Ja, klar.
Ne? Auch gerade, dass das so schnell und intensiv
gepusht. Du brauchst ja auch zuverlässige Partner, weil ansonsten kannst du ja deinen Produktzyklus nicht halten. Und wenn das an irgendeinem, sag ich mal, eher schlechten Partner hängen würde, das wäre natürlich auch total ungünstig, gerade für Apple, die ja sehr gewillt sind, ihre Sachen in den passenden Zyklus rauszubringen und die Zeiten einzuhalten.
Ja. Mhm. Genau, richtig. Und ansonsten hast du natürlich recht, um auf deine Frage zurückzukommen. Also momentan ist keiner in der Lage, 5-Nanometer zu machen. Wobei man da auch nochmal sagen muss, 5-Nanometer ist im Prinzip Marketing-Terminus. Ne? Also 5-Nanometer kann sehr unterschiedlich sein, je nachdem, von wem man gerade spricht. Wenn man sich da also jetzt bei Intels zukünftigem 5-Nanometer-Prozess das anschaut, dann wird das ganz anders sein in vielen Detailfragen, wie der Prozess, der bei TSMC oder bei Samsung dann, wo sie glaube ich auch dran sind, da sein wird. Letzten Endes ist das nur so eine grobe Ausrichtung, weil halt eben da sehr viele Detail Dinge, wie groß ist ein Transistor, kann man halt eben noch nicht mal mehr verallgemeinernd beantworten, sondern man muss sagen, die Höhe, die Breite, die Tiefe.
Ja, ja.
Okay. Weil es ist ja ein dreidimensionales Konstrukt mittlerweile. Und wenn der jetzt nur in einer Dimension deutlich kleiner wird, dann kann das natürlich in einer Prozessvariante einen deutlichen Vorteil für die Anzahl der Transistoren, die ich nebeneinander bekomme, bedeuten. Während bei dem anderen das nicht geht, in einer Dimension so viel kompakter. Und dann hast du dann natürlich dann dort entsprechende Verluste. Trotz dessen, dass mehr oder weniger dieselbe Strukturbreite da ist, was die Masken angeht, ne? Also was die Wellenlänge und wie das letzten Endes dann alles genau läuft. Ja gut, aber letzten Endes also Marketing-Terminus soll man auch nur so verstehen, aber tatsächlich bisher keiner so weit. Also auch Intel nicht
Intel sowieso
befähigt nicht. Momentan 5 Nanometer zu machen und das sind die am nächsten dran
gehen. Also,
okay. Vom Hörensagen her, Samsung und Intel waren, glaube ich, dran, aber beide noch nicht in
Massenproduktion. Lustig, weil die einen haben noch nicht mal 5 und Apple denkt, arbeitet an 3, das ist schon sehr interessant. Da sieht man einfach mal den Vorsprung.
Ja, richtig. Ne? Da haben sie natürlich jetzt also geplantes Glück, also das ist ja auch schon eine Partnerschaft, die schon ein bisschen länger läuft jetzt bei TSMC. Sie werden da wahrscheinlich damals, als sie den Wechsel von Samsung zu TSMC gemacht haben, sich das ja alles sehr gut angeguckt haben, wer da erfolgsversprechender aussieht. Normalerweise geht ja Apple auch immer hin und versucht Multisourcing zu machen, ne? Also auch von Zweien fertigen zu lassen und dann letzten Endes das verteilen zu können oder halt eben auch wechseln zu können, zum Beispiel, wenn einer dann besser ist als der andere. Aber da hat ja TSMC so viel vorgelegt, dass sie halt eben jetzt momentan scheinbar eher auf den Kooperationstrip gegangen sind und das jetzt dann nur mit TSMC.
Du kannst ja auch schlecht Multisourcing machen, wenn du einfach keinen anderen hast. Natürlich gut für TSMC, weil sie machen sich natürlich, ich sag mal, unersetzlich. Du hast quasi keine Konkurrenz und ich denke mal, das ist eine gute Partnerschaft. Die werden gutes Geld kriegen und ich denke mal, das passt dann alles unterm Strich, vermute ich mal, sehr gut. Und das ist ja das Wichtige. Genau. Ne? Hauptsache es läuft und solange es läuft, beschwert sich auch keiner.
Genau. Und man muss halt eben dann, also das geht bei TSMC natürlich immer nur auf Masse. Apple ist mit Abstand der größte Abnehmer bei TSMC mittlerweile. Die lassen ja nicht nur ihre A-Prozessoren da fertigen, sondern auch viele von den anderen selbstgemachten
Chips. DB-Chip und sowas.
Genau. Die müssen dann nicht 5 Nanometer haben. So viel Kapazität haben die bei dem 5 Nanometer Prozess auch gar nicht, dass sie das alles damit machen könnten. Aber dafür kann man ja dann auch die etwas älteren, größeren Strukturen
weiter. Ja, genau, die sind ja nicht so komplex.
Die
werden ja nicht
sofort weggeschmissen.
Ja, die sind ja auch nicht so komplex, die anderen. Die Co-Prozessoren, also diese Ws und und keine Ahnung, was es alles gibt.
Richtig, genau. Gut. Ja, deswegen ganz schön zu sehen, dass sie da an vorderster Front wirklich jetzt am Kämpfen sind momentan da zu zweit und das wird auch bestimmt spannend bleiben. Vor allen Dingen, das muss man sich dann auch nochmal verinnerlichen, die gesamte 3-Nanometer-Produktion reservieren.
Ja, das ist schon
ordentlich. Auch wenn es dann eventuell nur ein paar Monate sind, aber sie werden dann schon ziemlich breit da drauf.
Ja gut, wenn sie natürlich alle Prozessoren bis dahin fast umgestellt haben, haben die natürlich auch ein Riesenvolumen zu produzieren. Ne? Also iPhone, iPad, Apple Watch, wenn die auch so gefertigt wird. Alle Mac-Versionen. Ne? Also das ist schon ein gigantisches Volumen, was sie da produzieren müssen. Also das werden sie auch brauchen, da bin ich ganz sicher. Und wenn du halt nur den einen Fertiger hast, brauchst du auch dem sein ganzes Volumen. Sonst kommst du selber in Probleme. Ne? Weil das ist ja auch dieser Peak. Ne? Wenn die Geräte neu sind, dann brauchen sie halt auch sehr, sehr viel. Und danach ist ja egal, wenn es langsamer wird. Wenn wieder die Ressourcen TSMC abgibt, dann ist ja
wurscht. Wobei du die ja on Tape produzieren kannst, wenn du abschätzen kannst, wie viel du brauchst. Das geht ja dann relativ schnell, wenn du die einmal am Produzieren bist. Aber du musst halt eben die Kapazität haben. Und jetzt gerade bei den Chips, die jetzt dann noch zukünftig kommen werden für den Mac, da kommt ja dann noch die Anforderung dazu, dass die eher groß sind.
Ja.
Und da kommt ja dann eventuell auch noch eine externe GPU dazu. Da gibt es ja zumindest Gerüchte. Und das wird also dann eine Menge Silizium verbrauchen, was sie da bringen werden in der nächsten Zeit.
Ja, ja, also das ist nicht verkehrt, dass sie sich das dann reservieren lassen.
Ja, genau.
Ja, ansonsten hatte ich nur noch was, eigentlich Unschönes gelesen. Und zwar zu den AirPod Max hat man schon reichlich diskutiert, die Dinger. Und zwar ist Kondenswasser in den Ohrschalen. Also wenn du diese Watte, nicht Watte, diese Kissen abnimmst, sammelt sich da wohl Kondenswasser drin. Mhm. Ungünstig, sehr unschön. Also, solange es natürlich jetzt keine technischen Schwierigkeiten gibt dadurch. Klar, die Dinger sind halt dicht. Jetzt weiß ich nicht, ob das nicht vielleicht auch bei so Beats hier passiert, weil dann nimmst du die Ohrschale ja gar nicht raus. Das würde ich ja gar nicht sehen. Aber es war auf manchen Bildern wohl bemerkt, Leute, die die Dinger den ganzen Tag auch anhatten, ne? War das schon ganz schön viel. Also das war nie ein bisschen auf den Bildern. Das war schon, und ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass da einer Wasser reingekippt hat, um da zu verschlimmern. Das war schon ganz schön ordentlich.
Kannst du denn die Schalen bei den Beats abmachen?
Bei den Beats? Jetzt nicht so leicht.
Also noch nie probiert. Also,
aber noch nicht probiert, okay. Ja. Aber man wird sie wahrscheinlich tauschen können, aber das ist halt eben immer nur eine Frage der Frickelei.
Also nicht so super sexy wie bei den AirPod Max, ne? Aber gut, die haben auch keine 600 Euro.
Also geklipst sind sie nicht.
Ja. Sie sind halt keine 600 Euro Kopfhörer, da muss man ein bisschen mehr Geld ausgeben, damit die so leicht klippbar sind.
Ja, kleine Unterschiede muss es geben.
Ja, genau. Ja, das war aber auch schon alles. Ja. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht und ob das noch zu Problemen führt, weil generell ist Wasser in der Elektronik nie eine gute Idee. Und
ja, das wollte ich gerade noch kommentieren. Ich hatte mir nämlich gerade heute Nachmittag die Teardown-Bilder von iFixit angeguckt, die irgendwie da zumindest erste Bilder gepostet hatten. Und ohne das jetzt garantieren zu können, aber so auf den ersten Blick sieht das so aus, als wären die Platinen beschichtet, damit die wasserdicht sind. Da gibt es ja so Beschichtungen. Die hatten sie nämlich zum Teil kaputt gemacht beim Ausbauen und dann sieht man die so, wie die da so abfrieseln.
Ja gut, dann ist es ja egal. So, ne?
Genau, dann wäre das egal. Ne? Also, wobei ich, wie gesagt, ich kann jetzt nicht garantieren, dass das so ist. Das war nur so ein Eindruck vom.
Wobei ich nicht weiß, wie gut das noch klingt, wenn die Membran nass wird, ne? Wenn die feucht wird. Das ist ein Klangproblem.
Nee, bei der Membran ist das gar nicht so schlimm. Es geht eher um die feine Technik, weil da ja dann Tropfen oder kondensierendes Wasser halt eben Probleme machen können. Die Membran von außen, die ist sowieso wasserdicht. Also du kannst ja, ein Lautsprecher musste eigentlich von vorne gar nicht wasserdicht machen, weil die Membran per se, wenn du da jetzt einen Kunststoffüberzug überzogene Membran nimmst oder sowas, dann kommt da ja überhaupt kein Wasser rein.
Ja, stimmt.
Das Problem ist eher, dass sich das halt eben irgendwo niederschlägt, wo es stört, Anschlüsse blockiert, zum Beispiel jetzt irgendwie, was weiß ich was, die Anschlüsse von den Akkus, ne, oder sowas. Ja. Das kann ich jetzt auch gerade nicht sagen, ob das jetzt alles wasserdicht ausgelegt ist oder so. Das war ja eben auch nur ein schneller Blick und es waren auch noch nicht alle Bilder da, war ja fixiert.
Also generell bleibt das mal interessant. Also ob das ein Problem wird, weil generell wäre das natürlich unschön, weil wie gesagt, die kosten ja eine ganze Stange Geld, die Dinger.
Ich würde die Hypothese aufstellen, in der Art und Weise, wie Apple in der Vergangenheit Produkttests gemacht hat, bevor sie Sachen released haben, dass das bestimmt kein Unbekannter ist. Vielleicht haben sie deswegen die Beschichtungen gemacht, wenn das stimmt, dass ich die gesehen habe. Dann haben sie es vielleicht auch überall so gemacht, dass sie da keine Probleme mit haben. Oder es ist einfach maßlos übertrieben. Das muss man auch manchmal immer mal noch mal so in den Raum stellen, wenn das so zwei, drei Leute behaupten, dass
Die Frage ist ja immer, also wie gesagt, wir reden ja hier von Leuten, die wirklich 8-9 Stunden die Dinge auf den Ohren hatten, ne? Andere, die das getestet haben, die 3 Stunden aufwarten, hatten auch ein bisschen Kondenswasser, aber nicht so schlimm. Jetzt ist natürlich auch die Frage, wie lange bleibt das da? Wenn ich die Dinger jetzt abnehme und lege die mal 5 Minuten weg und dann ist wieder alles gut, dann gehe ich mal davon aus, dass im normalen Use Case da gar nichts passiert. Ne? Natürlich darf bei solchen Kopfhörern, brauchen wir jetzt alles nicht diskutieren, auch bei 9 Stunden nichts passieren. Ne? So, gar keine Frage. Die Sache ist ja, wie du sagst, wenn die beschichtet sind und Apple kennt die Eigenschaft, dann ist ja auch gar kein Problem da. Ne? Aber generell fand ich es halt mal erwähnenswert.
Ja, genau. Also wenn Sie das nicht bedacht haben, Schwitzwasser unter so einem Kopfhörer, dann haben Sie dramatisch versagt beim Systemtest, also wenn das Ding fertig ist, das Ding ordentlich zu testen. Und das kann ich mir nicht vorstellen.
Nee, das kann ich auch nicht. Also.
Ja. Gut, okay. So, was hatten wir noch? Ah ja, schöne kleine Zahl, die rausgefallen war. Und zwar, dass die Macs im dritten Quartal, ich weiß nicht, warum wir jetzt noch zum dritten Quartal 2020 Zahlen bekommen, aber egal, Die Macs sollen im dritten Quartal 2020 um 50% year over year, also zum Vorjahr, zugelegt haben. 50%, das ist noch vor dem M1 gewesen. Ne? Drittes Quartal.
Ach nee, ich hätte jetzt krass, ja, ich hätte jetzt gesagt, das war der Mac Mini-Kauf von Amazon.
Ja, das könnte gut sein.
Vielleicht für AWS, möglicherweise.
Ja.
Ansonsten in der Tat spannend, dass das ja, dass das vor dem M1 noch ist. Generell das, also man,
hier steht ja auch. Aber es waren ja sehr viele Leute zu Hause, ne?
Genau, das wollte ich auch gerade sagen.
Office,
genau.
Schüler, also das.
Der Bedarf war natürlich jetzt gigantisch, ne? In dem letzten Jahr auch. Also ich denke mal.
Und das war auch die Erklärung dafür.
Natürlich. Also ich denke mal, dass das nicht zukunftsweisend ist. Also wir sehen da dann eher jetzt einen stärkeren Einbruch demnächst, weil alle jetzt sich versorgt haben, so ungefähr, ne? Und dann eher der Kauf vielleicht wieder zurückgeht.
Spannende Frage, ja. Oder ob es weiter noch wächst, weil ja immer noch Bedarf da ist. Kann ja gut sein. Ist ja jetzt nicht gedeckt, ne? So oft auf einen Schlag.
Ja, kann so auch sein.
Aber
also, kann man mal so generell sehen. Generell eine geile Zahl. Also das ist schon eine gute Hausnummer.
Ja, vor allen Dingen, wenn man jetzt hier noch die Vergleichszahl mit dazu sagt, und zwar der PC-Markt im Allgemeinen ist auch gewachsen. Der ist ja lange Zeit geschrumpft, ne? Wenn ihr euch daran erinnert. Immer wieder einstellige Prozentwerte geschrumpft, viele Jahre. Und diesmal ist er um 18% gewachsen. Ne? Also per se sowieso schon ein gutes Wachstum. Ne? Aber das hat Apple so richtig voll mitgenommen, den Wachstum.
Ja, also ich denke auch, da haben viele sich Macs zugelegt, jetzt gerade Homeoffice-Zeit und Homeschooling und bla bla bla. Und ich glaube, da werden auch viele sehr glücklich sein.
Ja, ich hoffe zumindest.
Selbst AWS hat jetzt mal vernünftige Rechner in seinen Zentren.
So. Ja.
Ja, dann hatte ich noch eine kleine Info aufgeschrieben, weil mir das total entfallen war irgendwie. Ich weiß auch nicht, das ist mir komplett aus dem Gedächtnis gewesen. Und zwar ist es ja seit iOS 14 möglich, Spiele mit Maus und Tastatursupport zu bauen für iOS. Das geht ja seit iOS 14. Und da ist jetzt wohl das erste Spiel rausgekommen, was das auch ordentlich unterstützt. Ich muss dabei sagen, ich habe es nicht selbst gespielt, weil ich bin einfach nicht der Riesenspieler. Und da es nicht kostenfrei ist, was vollkommen legitim ist, also ich bin ja immer lieber ein Freund von Bezahl-Apps, dann habe ich es aber trotzdem nicht ausprobiert. Aber ich wollte es wenigstens mal erwähnen, um nochmal hervorzurufen, dass das ja mittlerweile geht. Und ich immer noch der Meinung bin, dass das einen ganz anderen, eine ganz andere Richtung einnehmen kann, dann auch auf dem iPad zu spielen. Oder auch auf den, auf Mac wäre das ja vorher schon gegangen, aber gerade auf dem iPad wäre es, da ist das ja viel interessanter, ne? Also, weil ganz im Ernst, gerade so Open-World-Games etc., das ist, also dieses Ganze auf dem Touchpad mit den die virtuellen Steuerkreuz, das ist doch alles, also für mich ist das immer ein bisschen schwierig, außerdem hast du das Teil die ganze Zeit in der Hand, da fällt dir auch irgendwann der Arm ab, beziehungsweise die Hand, das finde ich immer so unangenehm, also das für mich ist die einzig wahre Lösung, so.
Ja, und dir fehlt halt eben einfach das Taktile.
Genau, das kommt noch hinzu.
Du haust dauernd daneben. Also so oft, wie ich mal probiert habe, Spiele zu spielen, die irgendwie schnelle Reaktionen notwendig gemacht haben mit irgendwie solchen Steuerungen auf dem Touch-System. Man haut halt eben dabei. Man rutscht da irgendwie beim Zocken runter und dann haut man irgendwann daneben und dann ist man hinüber. Dann ärgert man sich und dann hat man keine Lust mehr.
Also ich finde, das ist eine große, gute Idee. Gut gemacht, endlich geht's und jetzt das erste Spiel da. Warten wir mal ab, ich glaube, ob im Apple Arcade auch noch was kommt.
Ja, also ich habe das auch nicht aktiv verfolgt. Als ich das gesehen habe, dass du das hier reingeschrieben hattest, dachte ich mir erst, weil ich hatte jetzt angenommen, dass die Leute da am ersten Release-Tag von iOS 14 Adaption für Keyboard-Steuerung eingebaut haben. Habe ich aber gar nicht weiter verfolgt. Deswegen war ich nur irritiert.
Ja, also ich muss zugeben, ich habe das jetzt nur so übernommen von dem Newsportal und habe das jetzt einfach geglaubt. Ich habe nicht nachgeprüft, ob es nicht bei Apple Arcade schon als gibt oder sonst irgendwo anders im App Store, weil die Recherchierung wäre mir dann doch zu viel. Weil es gibt einfach viel zu viele Spiele, wo die potenziell das ja unterstützen können. Aber generell, wie gesagt, mir ging es auch mehr um die Wiederaufnehmung des Wissens, dass das ja geht. Und ja, ich finde, genau, einfach auch ein ganz anderes Potenzial bietet. Ne? Also sind wir mal ganz ehrlich, ich finde, einfach das ein ganz anderes Potenzial für ein Spiel zu entwickeln für so ein iPad. Ne? Weil ja, da jetzt kannst du richtig spielen. Ganz ehrlich, davor das alles war Murks. Außer mal so ein bisschen Jump and Run, aber das war dann auch.
Jetzt müsste sich halt eben nur noch verbreiten, dass die Leute Tastaturen für ihre iPads haben. Das wird wahrscheinlich dann das größte Hinkefisschen daran sein.
Ja, das stimmt. Viele haben es nicht. Aber ganz ehrlich, du kriegst eine Bluetooth-Tastatur für ein Apple und ein Ei. Also das ist ja, also wenn ich wirklich darauf zocken will, kein Problem. Ja, klar.
Aber benutzen die Leute das dann regelmäßig, weil sie das zu Hause auf dem Tisch stehen haben oder so? Ne? Also das weiß ich ja, halt ja, eben gut, nicht.
Das weiß ich,
also
ich schon.
Ist nur eine Hypothese.
Aber das ist vielleicht nicht gerade ein repräsentatives Beispiel. ich habe ja auch das Smart Keyboard da dran. Da ist es natürlich dann was anderes. Aber du hast recht. Ich kenne, glaube ich, mehr Leute, die halt einfach ihre iPads nur dieses normale Magic, wie heißt das nochmal, Magic Sleeve? Wie ist immer das einfache Lederding, was vorne übers Display geht? Magic Cover.
Das ehemals Magic Keyboard, welches jetzt Magic...
Nein. Ich meine nur das einfache Cover, das Lederding, was man einfach drüber legen konnte.
Smart Cover. Ach
so. Smart Cover, danke. Ja, also, Smart Cover. Ja, richtig, danke. Ja, genau. Also das wird halt eben einfach bei den meisten so im Einsatz sein. Wobei ja dem Hörensagen nach die Schulausstattungen wohl doch sehr häufig auch mit Tastaturen sind, wobei das dann nicht die Apple-Tastaturen sind, sondern wo sie dann da irgendwie so eine Ruggedized-Hülle haben, wo dann auch gleichzeitig eine Tastatur mit drin ist, damit die ein bisschen stabiler sind, was natürlich auch Sinn macht.
Absolut.
Hätte ich auch manchmal ganz gerne. Das könnte natürlich auch vielleicht ein bisschen vorteilhaft sein, also, dann an der Stelle.
Jetzt mal davon abgesehen, ist es ja relativ neu, die Funktion. Warten wir mal, bis vielleicht coole Games kommen. Ich sehe ja immer noch im iPad Potenzial und viel, viel Hoffnung, dass auch ein bisschen größere Spiele mal da drauf kommen, die mich interessieren. Gibt ja nur sehr wenige, deswegen ist das eh sehr unwahrscheinlich grundsätzlich, aber
und wir spielen ja auch sehr selten.
Ja, genau, deswegen das. Ja. Aber wie gesagt, die Zukunft ist geebnet, es kommt viel zu spät, aber es kommt. Und hoffen wir mal, dass das funktioniert. Deswegen fand ich es sehr erwähnenswert an sich.
Richtig. Gut, dann kommen wir noch hier zu einem guten alten kleinen Rausschmeißer. Und zwar, Elon Musk hatte die Tage auf Twitter, es gab hier ein Gerücht, dass Apple innovative neue Akkutechnologie hätte und dass das der Bringer für das Apple Car wäre, was ja jetzt quasi imminent ist, so zwischen 2021 und 2025 garantiert vielleicht womöglich kommen könnte.
Das wird das nächste wirklich, wirklich.
Ja, das ist ja jetzt auch schon so, mindestens so lange wie die AirTags dran. Ja. Und das wird noch mindestens noch mal so lange dauern.
Hauptsache es wird kein Apple-Fernseher, der ewig gerumort ist und nie kommt.
Ja, das hat ja tatsächlich aufgehört. Da gab es ja irgendwie 2 Jahre lang gab es diese Aussage, ja, gibt einen Apple-Fernseher. Und dann
war es von jetzt auch gleich
irgendwie vorbei. Viele Leute haben so gesagt, so, also ich weiß zumindest, dass ich mir das gedacht hatte, so, nee, Apple wird keine Fernseher verkaufen. Die Läden, so wie die gemacht sind, das ist nicht geeignet dafür, dass Leute 70-Zoll-Dinger zu dritt rausschleppen.
Ja, ja.
Das ist nicht Apple-Style.
Auch so, der Markt ist einfach, der ist so preislich so durch, das ist
genau,
nicht
Apple. Genau, die Marge ist, ja, genau. Und da können sie auch nicht mitstinken, weil da können sie keine Innovation machen, weil die Dinger sind halt eben einfach dumme Displays und keiner will was anderes. Die bauen ja alles Mögliche ein, die Hersteller, aber es will keiner.
Ich kenne aber jetzt tatsächlich jemanden ganz kurz zu dem Thema, tatsächlich bin, der seine Smart-TV-Funktion benutzt. Hab ich noch nie jemanden gesehen. Ich meine, ich besitze auch einen Smart-TV drüben. Ich habe den auch mal ausprobiert, weil ich habe gedacht, komm, Sascha, ne, sei nicht immer so rassistisch, was dieses Thema angeht. Gib auch mal anderen Systemen eine Chance. Hab einmal Netflix aufgemacht, hab noch The Zone geöffnet, war danach so wütend, dass ich fast die Fernbedienung an die Wand geschmissen habe und hab mir gedacht, was ist das eigentlich für ein Scheiß, ja, den man darauf installiert. Es ist übrigens, das habe ich erst hinterher mitgekriegt, Google Fernsehen, keine Ahnung, wie das heißt, also das Google-System drauf. Meine Schwester hat die Vorversion von dem Philips-Fernseher, da ist noch irgendein Philips-Kram drauf. Und
wahrscheinlich noch schlimmer.
Weiß ich nicht genau, ob es noch schlimmer ist, aber das ist eine Katastrophe. Also das, oh Gott, ich wünschte, man bräuchte diese Smart-TV-Kram nicht. Weil das kannst du vergessen. Also jetzt darf man nicht vergessen, ich bin natürlich auch verwöhnt mit dem Apple TV, ne? Leute, die nichts anderes kennen, sagen, warum geht doch, Netflix läuft, ja, stottert. Mich regt das ja schon auf, wenn das ruckelt und alles, ne? Da krieg ich schon einen Plack, das ist ja schrecklich. Und dann scrollst du und, oh, nee, also ich, und da hilft eine fette Netflix-Taste mitten auf der Fernbedienung auch nicht.
Ja, wo du immer aus Versehen landest. Und dann schaltet er dir das Apple TV weg.
Großartig. Ja.
Das habe ich auch schon mal bei Freunden erlebt. Ja.
Das ist, also wie gesagt, das war nie der Markt für Apple. So. Aber so, ich bin abgeschlossen.
Ja, wir griffen ab, genau.
Auto.
Gab es ein bisschen Gerüchte wieder über hier Apple Car, Project Titan und angeblich letzten Endes ja dann irgendwie jetzt ein immer noch nicht klaren Fortschritt. Und in dem Zuge gab es halt eben so ein Gerücht, welches sagte, der ultimative Ansatz, also man sagt ja immer, Apple sucht Dinge, die kein anderer bisher gemacht hat. Ne? Also um einen Einstieg in irgendeinen Markt zu machen. Und ein Gerücht sagte, die Innovation von Apple ist Akkutechnologie. Und dann wurde dann irgendwie erklärt, was sie da für eine tolle Akkutechnologie angeblich machen würden. Und Elon Musk, der ja ein bisschen Ahnung von Autoakkus hat, twitterte dann so, oh ja, das machen wir auch, das haben sie bei uns abgekupfert. Ja, und der hatte jetzt nur das Gerücht gelesen, der weiß da nicht mehr, ne? Aber Tesla hatte also kurz vorher ihre neue Akkutechnologie gezeigt und das erinnert irgendwie sehr stark daran, was sie da gerade selber am entwickeln sind. Und in dem Zuge twitterte Musk dann so im Anschluss dann so, wo wir übrigens gerade von Apple sprechen, so zu hier irgendwie Model 3 Produktionsstartzeiten, das war so Zeiten, ne, wo sie noch deutlich niedriger evaluiert waren, aber was jetzt gar nicht so wahnsinnig lange her ist, erzählte er, dass er mit Apple CEO Tim Cook einen Treffen vereinbaren wollte, um über einen potenziellen Merger zu sprechen. Ja, also er wollte sich anbieten mit Tesla quasi zu einer Übernahme letzten Endes. Ne? Und an der Stelle, wie gesagt, es ist nur ein Tweet lang, ne? Den verlinken wir auch noch, den Tweet, letzten Endes ist Tim Cooks Antwort gewesen, gar nicht zu antworten.
So, das ist aber auch sagte, eine Antwort.
Also. So. Genau. Also Punkt 1, man muss immer bedenken, das ist jetzt nicht so, dass Elon Musk jetzt irgendwie da hinlatscht und sagt, lass mich mal rein zu Tim, ne? Sondern da sagt dann irgendein Assistent von Elon, ruft dann bei Apple in der Zentrale oder welche Nummer auch immer die dann haben, an und sagt, hier, der Elon möchte mal mit Tim sprechen, hat der Interesse. So, und dann sagt entweder irgendjemand oder spätestens dann Tim, nee, lass mal. So. Und das ist nicht böswillig, ne? Das könnte so rüberkommen. Das wurde dann in verschiedenen Apple-Medien natürlich mal wieder so kolportiert, dass jetzt Apple da den Tim Cook jetzt da geschmäht wurde. Er hätte hier, als er noch konnte, Tesla nicht übernommen, einfach weil er so überheblich war, keinen Termin für Elon zu haben. Ne? Und deswegen ist das auch der Rausschmeißer, weil das ist natürlich alles Blödsinn. Ja. Ne? Denn Punkt 1, bei Übernahmen, gerade wenn es um große Übernahmen geht, und Tesla ist ja jetzt nicht wirklich klein, die hatten ja schon SolarCity übernommen und eine ganz andere Branche natürlich, ne? Und wahrscheinlich auch vom Typus her, wie die Firma intern tickt, ganz anders als Apple. Und ich wäre sehr vorsichtig, wenn ich Tim wäre oder CEO von Apple, jetzt zu sagen hier so, ja komm, lass mal doch Tesla kaufen, das passt bestimmt super zusammen, weil wir wollen noch ein Auto machen. Das ist doch total egal, die sind da sowieso schon dran. Ja, so. Und also bezüglich dem Auto ist wahrscheinlich das Letzte, was denen jetzt gerade druckt.
Ja, ja, genau.
Ja, die brauchen später jemanden, der ihnen das fertigt, aber das könnte auch Tesla machen. Ne, das müssen sie nicht selber machen, weil die Fertigung, das haben sie ja immer mit externen Auftragnehmern gemacht bisher. So, und letzten Endes also fragt man sich dann eher, passt das zusammen? Lassen sich die Konzerne überhaupt konsolidieren? Ja, was machen sie dann mit Elon? Ja, der auch überhaupt nicht in das
Schema von, ja, ich wollte gerade sagen, also du hast ja dann diesen Elon, den Spinner an der Backe, und der passt überhaupt nicht da rein. Und
Also Spinner sage ich jetzt mal vorsichtig in Anführungsstrichen. Ja, so meinte ich's ja auch. Ich mag ja auf der einen Seite auch verschiedene Sachen, die er macht, sehr. Und
Spinner auch ein bisschen nett nickelig. Er ist ja schon ein bisschen abgespaced, ja, genau. Und er passt nicht in diese akkurate Firmenstruktur, die zwar mal lustig ist, aber halt nicht so upspaced, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Also wenn du jetzt mal so Tim vergleichst als CEO, der ist ja sehr am Boden, sehr ruhig, da sind keine Skandale, nichts, da ist einfach nur Tim, so ungefähr. Und das war's, was natürlich auch wieder ein ganz anderer Typ ist als Steve Jobs damals. Ne? Auch der hatte jetzt keine gigantischen Skandale an der Rose in der Regel.
Aber eine grundsätzliche Kooperation kann ich mir von den beiden schon vorstellen, aber dann wirklich irgendwann später, wenn die fertigen, so wie Daniel gesagt hat, weil Apple, da hat man ja jetzt bei diesem Project Titan auch gelesen, sollen ja um die 5000 Leute haben, die da in diesem System entwickeln. Also die sind da schon mit Sicherheit ziemlich weit.
Und ja, wobei weiterhin nicht klar ist, was sie da überhaupt entwickeln.
Ja, gut.
Es hieß ja lange Zeit, sie machen ein Auto, da hieß es lange Zeit, jetzt machen sie nur noch Software. Ja,
sie machen Sensoren, das war auch noch mal so ein Gerücht. Ne? Da hieß es, ja, sie machen LiDAR-Sensoren, wo ich mir, das könnte natürlich jetzt auch Fehlinfo gewesen sein, das meint die LiDAR-Sensoren fürs iPhone. Mhm. Ne? Sowas gibt es ja auch dann gerne mal, dass man einen Room hat und sagt, oh, das für ein Auto, und in Wirklichkeit, und da stelle ich mir immer so einen Apple-Engineer vor oder auch Tim Cook, der dann weiß, wofür es eigentlich ist, und die denken, boah, dann läuft er in die völlig falsche Richtung. Dieses Gerücht, ich finde das immer lustig, wenn du an der Kette stehst, die es weiß, kann ich mir das immer sehr amüsant vorstellen, wenn man dann sich denkt, hä, wie kommen die denn darauf? Das hat so gar nichts mit dem Projekt zu tun. Finde ich auch immer lustig. Also oder stelle ich mir zumindest lustig vor.
Ja, gut. Also irgendwas machen sie da, aber man kann ja bis heute noch nicht sagen, ob das überhaupt was ist, was sie jetzt gerade produktifizieren wollen, oder ob das nur Fantasien von Leuten sind, weil sie da irgendwelche größeren Sachen machen sind. Wer weiß, wofür sie
das. Ich stelle mir auch so eine Produktpräsentation spannend vor. Ich meine, die machen ja alles auf der Bühne, jetzt mal abgesehen von der momentanen Situation. Ne? Und so ein Mac und so ein iPhone zeigt sie ja relativ leicht, aber wie machen sie das dann? Wer fährt da dann so ein Auto rein? So da. Guck mal. Und normal ziehen sie das ja auch so ein Tuch weg, ne? Ich meine, wenn da so eine ganze Karre steht, dann ist das ja auch nochmal so eine Sache. Aber gut.
Ja, das hat ganz andere Herausforderungen, ne? Das Auto passt auch nicht auf die Bühne im Steve Jobs Theater.
Ja, genau. Und das zeigst du ja auch nicht mal eben, ne? Also so ein iPhone hast du in der Hand, zeigst du hier vorne, hinten, unten, oben, ne? So, und so ein Auto setzen sie sich dann da rein und fahren einfach durch die Gegend mit der Kamera. Also, weil wir wissen ja alle, Apple ist ja Präsentationsgenie. Ne? Also wenn sie was können, ist da Produktvorstellung und Präsentation. Also das wird schon sehr, sehr spannend. Aber ihr wisst ja, dass das Design des Apple-Autos ist ja schon bekannt, ne? Das
ja. Ja, der.
So wird das aussehen. Ne? Das ist ja schon relativ klar. Und es wird
Für die Leute, die den Podcast hören, Sascha hat gerade die Mighty Mouse.
Ja, die Magic Mouse. Und es wird...
Musste das Auto aber auch auf die Seite legen.
Genau, das haben sie auch gesagt. Laden. Genau, muss auf die Seite gelegt werden, um zu laden, weil der Ladeanschluss kommt natürlich unters Auto. Ist ja völlig logisch. Den Witz gab es ja schon. Den musste ich jetzt aber gerade auch blöd einmal bringen. zum Ende. Ja, auf jeden Fall...
Habe ich echt... Bitte? Mighty Mouse gesagt. Ich komme nicht darüber hinweg, dass ich
Mighty Mouse... Ja, ich habe auch nicht verstanden, warum du Mighty Mouse gesagt hast, aber ist ja nicht schlimm. Ist ja auch schon spät, aber war ein interessanter Tweet, war eine interessante Sache mit Elon Musk und also bin einfach mal auf Tims Seite, jetzt gar nicht, weil es Apple ist, sondern weil ich das auch für die richtige Entscheidung halte, die nicht zu mergen.
Ja, So, und er hat das, ich würde mal die Hypothese aufstellen, dass er einfach da so grundlegend kein Interesse dran gehabt hat, dass sie noch nicht mal einen Termin machen wollten. Das ist das, was ich da jetzt einfach rauslesen würde. Ja, Tim einfach nur gelacht hat und gesagt, nee. Ja, so, brauchst du mir den Elon gar nicht erst hier hinsetzen.
Ja, ja, genau.
Das macht keinen Unterschied.
Kriegt er nicht mehr aus dem Büro, lass mal.
Der geht genau. Nicht mehr.
Dann bleibt hinter nur hier sitzen, also lieber nicht. Und vor allem, wir dürfen ja nicht vergessen, wir reden ja auch nicht über 2,50 Mark als Übernahme, ne? Also das wäre ja auch ein auch noch teuer geworden. Und dann musst du natürlich sowas auch gut überlegen.
Ich glaube, das Geld wäre nicht das Problem gewesen, aber das kennen wir ja, ne?
Ja, gut, Geld hätte
Apple. Machen sich halt... Ja, das ist eigentlich an der Stelle vollkommen egal, aber es wäre halt eben nicht zielführend und das bleibt halt eben dabei.
Ja, wie gesagt, ich denke mal, es war keine falsche Entscheidung und ja.
Richtig.
Ja. Von daher würde ich jetzt mal erstmal von meiner Seite aus, bevor wir uns beim Verabschieden gleich wieder duellieren, wer hier zuletzt Tschüss sagt, fange ich jetzt einfach mal als Erster an und halte ab da meine Klappe. So würde ich mal Tschüss sagen für den ersten Podcast im neuen Jahr. Und was wir völlig vergessen,
Nummer 40.
Was wir eigentlich total vergessen haben, es ist die 40. Schöne runde Zahl. Und ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich fand es interessante Gerüchte. Wir haben das versucht zu filtern nach nicht ganz so abgespaceden Dingen. Ich denke, das ist uns auch ganz gut gelungen. Von daher vielen Dank fürs Zuhören und genießt den Anfang vom neuen Jahr.
Ja, vielen Dank.
Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao.